Superflex, PPR, Tight End Premium, Kenneth Walker oder Chris Olave?
Kenneth Walker.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir an diesem schönen Mittwochabend?
Ja, moin. Du, Urlaub, der noch nicht so wirklich einer ist, aber ich arbeite daran, dass er einer wird. Und ja, also das ist schon ganz gut, alles ein bisschen entspannter und ich hoffe, die nächsten Tage und Wochen werden noch mal ein bisschen entspannter.
Das freut mich zu hören. Es war ja alles andere als entspannt die letzten Tage. NFL Trade Deadline ging ab. Das war natürlich spannend. Ich habe nichts mitbekommen. Ich war in der Thermi Erding hier kurz vor den Toren Münchens den ganzen Tag und habe mir quasi einen abgeschwitzt in der Sauna, während ihr alle gebannt auf Twitter unterwegs wart und die Moves der NFL-GMs verfolgt habt. Das habe ich im Nachhinein, also hätte ich das auch gerne live miterlebt, aber dementsprechend ging es mir auch soweit gut und ich freue mich sehr, jetzt über diese Moves mit dir zu sprechen, zu diskutieren. Vor allem natürlich mit der Fantasy-Football-Perspektive da drauf. Und dann haben wir außerdem noch heute im Gepäck, dass wir uns mal die Rookie-Klasse 2022 nochmal anschauen und dann einen kleinen Redraft machen. Dabei ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Regeln aufstellen. Es geht jetzt nicht nur darum, wer zum aktuellen Zeitpunkt gerade den höchsten Marktwert hat. Das wäre relativ langweilig. Das könnt ihr alle irgendwie in Dynasty League Football ADPs anschauen oder Keep Trade Cut Rankings anschauen. Dann seht ihr selber, wer sich jetzt bisher am besten entwickelt hat. Aber wir sagen so ein bisschen, wie würden wir die Spieler denn jetzt im Moment ziehen, in welcher Reihenfolge, unter der Annahme, dass wir sie auch behalten müssen. Das heißt so ein bisschen, wer steht für uns talentmäßig auch wirklich raus und wen sehen wir da vorne? Bevor wir das Ganze machen, wollen wir mit den News anfangen oder wollen wir vielleicht direkt in die Werbung abgeben?
Ja, wir können auch erstmal mit der Werbung anfangen.
Haben wir das dann machen gehabt. Wir das doch. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, bei Twitter, wie immer, @DynastyFlo mit PH und dir @49erFlo, mir @Phil81190. Kommt in unseren Discord-Channel, da, ihr habt ja vielleicht die Bonusfolge schon gehört, die heute, wo wir jetzt aufnehmen, veröffentlicht wurde. Und wenn ihr auch eure Trades analysiert haben wollt, postet die gerne bei uns im Discord-Channel oder sendet die uns per DM bei Twitter. Und dann bauen wir die in die nächste Folge sehr wahrscheinlich mit ein. Und unterstützt uns auch gerne monetär, Flo. Wie funktioniert das?
Das geht bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Über Geschenke von euch freuen wir uns da sehr, sehr gern, damit wir das Ganze hier auch am Laufen halten können. Und ich darf mich ganz ausdrücklich bedanken bei zwei neuen Supportern, die wir dazu bekommen haben. Einerseits der Christian und zweitens der Marc Luca. Ganz großes Danke an euch beide und an alle anderen, die monatlich supporten und damit diesen Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, der gute Dumpway, der Hörer, hatte auch irgendwie per PayPal, glaube ich, was geschickt.
Oh, das siehst du, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich in unserem gemeinsamen Gmail-Postfach angekommen. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Dann auch ganz herzliches Danke an dich, Dumpway.
Ja, genau. Also wie gesagt, vielen Dank. Da freuen wir uns immer sehr. Und Flo hatte mir eingangs, oder bevor wir jetzt aufgenommen, sogar erzählt, er hat jetzt gerade extra einen neuen Laptop angeschafft. Im Prinzip nur für Aufnahmen und sowas. Und da muss man mal gucken, dass neben dem Laptop oder neben der Hardware dann nicht auch noch die ganzen Software-Sachen, die wir so buchen, bezahlt werden muss. Das ist schon ganz cool, das freut uns auf jeden Fall, das hilft.
Absolut. Gut, das aber jetzt auch genug mit der Werbung und dem Supporter-Aufruf. jetzt lass uns starten mit den News. Die Trade Deadline war, wie schon gesagt, wenn wir darüber sprechen, gestern am Dienstag, 1. November. Es gab davor schon einen Trade, das war noch letzte Woche. Kadarius Toney ist bei den Chiefs, wir haben noch nicht drüber gesprochen, lass uns doch damit starten. Du bist kein großer Kadarius Toney-Fan, das weiß ich, das wissen auch die meisten Hörer wahrscheinlich, die schon ein bisschen länger dabei sind. Jetzt ist er natürlich bei Patrick Mahomes und in dieser hocheffizienten Offense gelandet. Denke, das hilft ihm zumindest mal auf jeden Fall kurzfristig. Glaubst du, dass er jetzt da produzieren kann, dass er irgendwo einen Dynasty-Value ansammeln kann? Würdest du ihn im Moment versuchen zu kaufen? Wie gehst du mit der News um?
Ja, komplett schwierig, muss ich sagen. Also für mich, Kadarius Toney, wir haben hier auch schon drüber gesprochen, er ist, jetzt geht hier gerade eine Hintergrundwerbung auf und schreit mich an.
Ich schneide das raus.
ist bei den Giants nicht aufs Feld gekommen und ja, das ist eben schon bei der aktuellen Receiver-Situation der Giants durchaus fragwürdig, spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Aber die Chiefs haben einen Drittrunden-Pick investiert. Oder ich glaube sogar noch mehr, jetzt müsste ich das...
Ich glaube, es ist ein Conditional gewesen. Ja, also okay. Es ist schon an Playing Time, denke ich, und oder an Stats oder irgendwie sowas, gekoppelt.
Ja, also ein Drittrunden-Pick oder ja, Conditional, wie auch immer, und ein Sechstrunden-Pick 23, also beide, zwei Picks sogar, haben sie da investiert. Und das ist natürlich schon jetzt, ich sag mal, so ein Preis, wofür du wahrscheinlich auch einen Brandon Cooks bekommen hättest. Und das, muss ich sagen, ist schon was, wo man auf jeden Fall mal drauf schauen muss. Deswegen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der dieses Jahr noch signifikante Spielzeit bekommt. Dafür haben die Chiefs auch zu viele Receiver, die im Prinzip eine Rolle haben. Vielleicht bekommt er hin und wieder mal so ein bisschen Spielzeit. Aber vielleicht ist es halt auch ein Trade, der auch im Hinblick auf vielleicht nächstes Jahr zu sehen ist, ne? Dass man sagt, okay, ich glaube MVS und Juju haben beide nur Einjahresverträge und dann bleiben im Endeffekt noch, ich weiß, ja, Mecole Hardman
läuft der Rookie-Vertrag aus.
Auch jetzt nach der Saison schon?
Ja.
Ja, so und dann hat man eben noch Kelce und der wird auch nicht jünger und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja und Sky Moore natürlich, ne?
ja, absolut.
So, und das sind so ein bisschen, vielleicht sagt man sich, okay, dann nehmen wir halt eben die Shots auf einen Kadarius Toney, Sky Moore hat man noch und dann ist man vielleicht nicht komplett unter Zugzwang, da gleich das Premium-Draft-Kapital zu investieren oder eben Free Agent zu sein, sondern hat ein bisschen Spielraum, kann sagen, okay, wir lassen die Leute erstmal gehen, gucken mal, was der Markt hergibt. Und haben schon was in der Hinterhand. Jemanden, der das Playbook kennt. Und vielleicht kann er dann wirklich eine Rolle nächstes Jahr spielen. Also ich sehe das gar nicht so negativ in Bezug, also mittelfristig gesehen.
Ich muss sagen, also erstens, der Drittrunden-Pick war doch nicht conditional. Das hieß es zuerst, wurde dann aber wohl korrigiert. Tom Pelissero hat dann bestätigt, er ist nicht conditional. Das heißt, der Drittrunden-Pick, es ist sein Comp-Pick, also er ist natürlich auch spät. Trotzdem, der geht auf jeden Fall zu den Giants und Kadarius Toney hat, wenn er am Feld war, zum Teil nicht schlecht ausgesehen. Er hatte irgendwie zwei gute Spiele. Das heißt, die Sample Size ist unfassbar klein, aber er hat zumindest mal gezeigt, dass er durchaus das Talent hat, irgendwie einer Offense was zu geben. Ich bin super skeptisch, dass das was Dauerhaftes sein kann. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Alpha-Rolle in der Offense übernehmen kann. Halte ich für schlicht unwahrscheinlich. Trotzdem ein spannender Spieler. Ich glaube, dass bei den Chiefs das Wide Receiver Core eben ja mit Mecole Hardman, Marcus Valdes-Scantling und Juju Smith-Schuster, das sind für mich alles so just the guys irgendwo. Die haben, da ist keiner drin, der nicht verdrängt werden kann. Und natürlich, Toney ist erst ein Second-Year-Player. Ich glaube, dass man den Drittrunden-Pick halt auch investiert, weil man weiß, man hat ihn dieses Jahr und dann die zwei weiteren Folgejahre eben unter einem Cost-Controlled-Contract. Und ich bin nicht sicher, kann man die Fifth-Year-Option bei einem First-Round-Pick auch ziehen, wenn er getradet wurde?
Ja,
ich denke schon.
Die Panthers bei Darnold auch gemacht.
Ah ja, richtig, korrekt, genau. Das war ein guter Move, Carolina. Aber ja, deswegen hättest du ja sogar das Jahr noch, wenn er wirklich gut spielt und einschlägt. Und dementsprechend finde ich, ist es ja auch okay, wenn du an den Spieler glaubst, den Drittrunden-Pick zu zahlen. Trotzdem, also wenn ich jetzt wiederum selbst in Dynasty Tony für einen Drittrunden-Pick kaufen kann, würde ich es ehrlich gesagt tun. Oder dann würde ich einfach diesen Shot nehmen auf die Chiefs Offense, auf die Umstände, dass er sich da nicht gegen viele durchsetzen muss. Aber ich würde davon ausgehen, dass das zu 80% einfach kein Hit ist. Also das wird er wahrscheinlich wird's busten, aber das tun ja Drittrunden-Picks auch. Von dem her ist das schon okay. Du kannst es alternativ, kannst du immer drüber reden, kannst du einen Drittrunden-Pick auch eben in einen Spot-Start für einen Running Back investieren, der dir 3, 4 Wochen Produktion gibt vielleicht. So, Deontay Foreman hätte man jetzt vor ein paar Wochen kaufen können. Jeff Wilson hätte man kaufen können. Wir haben auch schon oft drüber geredet. Das heißt, das ist die Alternative, gegen die man ihn messen könnte, theoretisch. Aber wenn man Rebuilder ist und sagt, komm, ich habe eh viele Shots im nächsten Draft, vielleicht hat jemand Interesse, Tony jetzt für einen Drittrunden-Pick zu verkaufen, dann würde ich es machen. Ein Second Rounder würde ich persönlich aber nicht investieren.
Nee. Ja, ich finde es auch aus der Perspektive interessant. Es ist ja auch oft so als Rebuilder, wenn du eben diese Running Back hast, wie einen Foreman oder sowas. Und manchmal, die Leute sind ja teilweise nicht bereit, einen Drittrunden-Pick zu bezahlen. Aber vielleicht kannst du ihn ja gegen einen Tony traden. Wenn du sagst, okay, ich brauche die Punkte nicht, der ist vielleicht auch nach dem Jahr nichts mehr wert. Aber dafür bekomme ich dann vielleicht einen Tony, der eventuell aus diesen 10% Wahrscheinlichkeit vielleicht was macht. Finde
Auch
ich
ganz
interessanten Move.
besonders jetzt, also nicht erwarten, dass man den Deal jetzt machen kann, weil jetzt wird jeder Tony-Owner im Prinzip, wird den jetzt nicht für einen Drittrunden-Pick verkaufen wollen, außer manche sind wirklich so, okay, jetzt kriege ich nochmal was, so dieser Terrace Marshall-Move, jetzt bekomme ich nochmal was, jetzt halt verkaufe ich ihn auch für einen Drittrunden-Pick. Alternativ halt einfach, also man könnte dementsprechend das mal probieren, ansonsten aber einfach dranbleiben und vielleicht auch in 2 Wochen, nachdem die ersten 2 Wochen nicht besonders waren, da nochmal nachfragen. Und dann hat sich die Situation ja nicht geändert.
Nee, genau.
Gut, die nächste News und da sind wir jetzt am Deadline Day angekommen. Naheem Hines, der Running Back der Colts, ist zu den Buffalo Bills gegangen. Ja, das kam durchaus überraschend für mich. Ich frage mich, warum die Buffalo Bills James Cook gedraftet haben. Oder sie sind einfach extrem enttäuscht. Sie wollen, weiß ich nicht, wollten ihn entwickeln als Spieler, sind offensichtlich jetzt bisher nicht so zufrieden. Keine Ahnung, warum man jetzt in Naheem Hines investiert. Er hat da jetzt nur Devin Singletary natürlich zum Schlagen sozusagen, um an Snaps zu kommen oder an ja, Touches zu kommen auch. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant, oder? Ich habe gesehen, der ging heute für relativ viel Geld in Redraft-Ligen vom Waiver-Wire. Ich weiß nicht, wie bullish ich sein soll, ehrlich gesagt, aber ein Running Back in der Offense generell, warum nicht, ne?
Ja, also ich finde eigentlich Naheem Hines, wenn er Spielzeit bekommen hat, war er eigentlich immer völlig okay, hat auch Punkte geliefert, einfach auch durch seine Rolle, durch sein Skillset. Und er kann im Prinzip da, ich meine, Singletary hin oder her, der ist jetzt okay, aber mehr auch bestimmt nicht. Und sie wollen diese Rolle ja füllen. Also mehr, also offensichtlicher
Ja.
geht es ja eigentlich nicht, dass sie irgendwas mit dieser Rolle vorhaben. Und ne, nachdem JD McKissick, Duke Johnson, James Cook,
Ja.
diese ganze Story oder die ganzen Stories und jetzt Naheem Hines, also irgendwas scheinen sie ja damit zu planen. Und deshalb für mich ist Hines durchaus ein Beikandidat, wenn man auf Running Back schwach aufgestellt ist.
Ja, ich denke, sollte keine Unsummen kosten. Ist jemand, den kann man einfach mal nehmen. Auch hier braucht man jetzt nicht erwarten, dass er irgendwie von jetzt an Running Back 18 ist für Rest of Season, glaube ich. Aber es kann halt sein, dass er in die Singletary-Touches reinfrisst und dass er darüber hinaus im Passing-Game halt einfach die wertvolle Rolle, Two-Minute-Offense, Third Down und so weiter dazu bekommt. Und das kann in der Offense definitiv sehr attraktiv sein.
Ja, definitiv.
Dann haben wir den nächsten Deal. Und das war ein Spieler, dessen Dynasty Value, sage ich mal, ist generell schon ein bisschen höher, gerade in unseren bevorzugten Formaten mit Tight End Premium. TJ Hockenson ging von den Lions zu den Vikings für relativ, ja, also günstigen Value tatsächlich irgendwie. Ich glaube, es waren ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick haben die Vikings bezahlt bekommen, aber auch noch zwei Viertrunden-Picks zurück. Also im Prinzip zwei Up-Trades. Und ja, Phil, was sagst du einerseits vielleicht auch kurz aus Real NFL-Perspektive, findest du den Deal für die Vikings?
Ja, gut, ne? Also ein Zweitrunden-Pick im 23er Draft darfst du halt auch aus Real NFL-Perspektive schon, muss man schon, ist schon ein beachtlicher Value auch. Da sind schon gute Spieler in der Draft-Class. Also nicht nur für Fantasy, auch aus Real NFL-Sicht durchaus interessant. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Detroit nicht vollends von Hockenson überzeugt war und sie ihn ja auch irgendwann kurzfristig hätten bezahlen müssen. Und sie einfach gesagt haben, nee, das ist uns nicht wert, den wollen wir nicht bezahlen. Und dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen was aus ihm und generieren da noch mal ein bisschen Wert. Ja, Detroit gewinnt dieses Jahr nicht. Das kommt sicherlich auch dazu. Aus Pass-Catching-Perspektive haben sie Hockenson ja auch selten wirklich eingebunden. Also so in dem Maße, dass er wirklich wertvoll für die Offense war. Und sie bekommen Jameson Williams wahrscheinlich auch irgendwann noch dieses Jahr zurück und schauen, glaube ich, einfach, was für Talent haben wir, auch mit den beiden jüngeren Tight Ends, die dahinter stehen. Und da wirst du, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Und ja, also dementsprechend für Minnesota sicherlich eine solide Lösung, ne? Irv Smith ist ja auch verletzt, dazu sowieso einiges schuldig geblieben. Und
Ja.
ja, du hast im Prinzip einen alternden Thielen, Justin Jefferson und sonst nicht viel. Und da finde ich schon, wenn du als Playoff-Team, ist das schon ein solider Move, auch den zu machen und dann nochmal aggressiv den noch einen Passcatcher zu holen. Finde ich eigentlich ganz gut. Kann ich nachvollziehen.
Ich finde, dass es auch tatsächlich ein Win-Win-Deal ist irgendwo. Er passt einfach besser nach Minnesota. Im Nachhinein nochmal, ich sehe es gerade, ich war ehrlich gesagt geschockt. Ich dachte, dass Hockenson so ein Pick war in den frühen 20ern, aber der ging ja an 8. An 1,08. Alter Vater. Also, das ist mal eine Ansage. Vor zum Beispiel einem Brian Burns oder Jeffrey Simmons. Klar, die Draft Class war nicht komplett überragend, aber Receiver gab es wirklich eine ganze Menge richtig starke, die sehr spät gingen. Und wenn man auf Receiver ein Problem sieht, dann draftet man hier als Detroit Lions TJ Hockenson als Tight End oder als Passempfänger. Das tut im Nachhinein sicher sehr, sehr weh.
Ja, Detroit hat ja, glaube ich, ich war innerhalb ja von ein paar Jahren erst Eric Ebron, ich glaube irgendwie an 15 oder sowas musste das gewesen sein, und dann noch Hockenson an 8. Also die werden wahrscheinlich keinen Tight End mehr in der ersten Runde draften, jemals, wenn sie einigermaßen was gelernt haben daraus.
Ja, das stimmt. Nee, also unabhängig davon, TJ Hockenson, ich glaube, dass er damals massiv overdraftet wurde und das hätte man auch damals, glaube ich, schon sehen können. Nichtsdestotrotz, ich bin bei ihm immer wieder so ein bisschen mal, er ist für mich ein perfektes Beispiel für Hate the ADP, not the player. TJ Hockenson als irgendwie, ich sage ich mal, Tight End 3, Tight End 4 in Dynasty Rankings, da war ich immer, bin ich halt immer dann raus gewesen, weil da dachte ich mir, boah, er hat zu wenig gezeigt bisher. Jetzt langsam ist er so weit runtergefallen, dass ich schon eher wieder auf der Seite war, ich will TJ Hockenson mal kaufen, weil prinzipiell schon viel da ist bei ihm an Anlagen, also die Athletik ist da und er hat immer wieder diese Boom Games gehabt in seiner Karriere und ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir jetzt auch bei David Njoku sehen. Der hat das auch immer wieder gezeigt, dass er prinzipiell diese Ability hat, so zu explodieren. Und dann bekommt er jetzt die Rolle bei den Browns und dann auf einmal siehst du, ah, er kann das ja doch auch mit mehr Volume. Und deswegen, ich glaube, bei Tight Ends ist das nochmal ein bisschen anders als bei Wide Receivern, dass du schon, dass die so für ihre Opportunity nicht komplett selbstverantwortlich sind, sondern dann ist es auch ein bisschen abhängig vom Scheme, wie viel dürfen sie. Also was für Routen müssen die laufen, wie viel müssen sie blocken und so weiter. Und deswegen Hockenson, spannend auf jeden Fall für die Zukunft. Ich will jetzt halt nicht sofort wieder eben ihn dann da in die Top 5 Riege oder einfach da so in die Nähe von anderen Spielern, die finde ich einfach besser sind, da reden. Aber zum richtigen Preis bin ich nach wie vor interessiert, auch ihn mal einzukaufen und einfach mal zu stashen und zu gucken, ob da so eine Entwicklung ähnlich passieren kann. Bei den Vikings ist die Opportunity prinzipiell natürlich mal da. Du hast ja Irv Smith schon angesprochen, wir haben öfter hier schon über ihn geredet. Da glaube ich, die Zeit ist jetzt endgültig vorbei und ich weiß nicht, ob irgendwer noch jetzt an Irv Smith glaubt, weil er mal ein Zweitrunden-Pick war und aus Alabama kam.
Ja, ich kann mich noch an wilde Gespräche nach unserem Tight End Ranking vor der Saison erinnern.
Ja.
Warum wir ihn außerhalb der Top 25 hatten oder sowas, glaube ich, oder außerhalb der Top 20 mal auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, das muss man vielleicht sagen, Irv Smith hat so irgendwie okay geliefert dieses Jahr oder
Ja,
hat so ein
ja.
bisschen was gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, das war trotzdem, ja, nicht wertvoll im Prinzip.
Ja, dann.
Nichtsdestotrotz, jetzt ist es, glaube ich, endgültig vorbei.
Ja, das dürfte erledigt sein.
Genau, dann ein weiterer Deal, der in der NFC North stattgefunden hat, beziehungsweise da war der Len, ja.
Jetzt muss ich dich einmal unterbrechen.
Ja, klar.
Jetzt hast du natürlich nichts zu James Mitchell
Oh,
gesagt.
sorry. Ja, richtig. Ah, Mensch. Ja, richtig. Im Prinzip haben die Lions ja auch einfach jetzt eingesehen, dass sie ihren zweitbesten Tight End im Roster abgeben müssen, um ihren besten Tight End im Roster, James Mitchell, zu unleashen. Das ist nämlich eigentlich die Geschichte hinter diesem Trade. Mal Spaß beiseite. Im Discord wurde unter News Bole Gruppe 99 hat da schon geschrieben, James Mitchell hat er erwähnt, wir hätten alle auf Flo hören sollen. Und dann gab es ein paar neue im Discord, die die ganzen Rookie-Folgen noch nicht gehört haben und so weiter und die James Mitchell-Story noch gar nicht kannten. James Mitchell da wurde dann behauptet, er war mein Tight End 1 Pre-Draft. Das glaube ich stimmt nicht, wenn mein Ranking mich hier zumindest nicht anlügt, dass ich in Excel noch hatte. Greg Dulcich war tatsächlich mein Tight End 1 Pre-Draft, aber James Mitchell war meine Nummer 2. Eben über Trey McBride, über Daniel Bellinger und Jelani Woods. Und deswegen, also ich bin großer James Mitchell-Fan, weil er einfach am College extrem gut produziert hat. Bevor er sich dann in Jahr 4, ich glaube, das Kreuzband gerissen hat, auf jeden Fall irgendwas im Knie getan hat und hat da super Yards auf der Catch-Zahlen aufgelegt und so. Also hat eigentlich Athletik signalisiert. Wir hatten aber, weil er verletzt war, wir haben keine Testergebnisse, also kein Relative Athletic Score, wir wissen seine 40-Time nicht und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist er auch in die vierte Runde gefallen im Draft oder fünfte? Ich glaube,
Ich weiß,
fünfte, oder? Ich weiß gar
boah, ich
nicht.
glaube, der wurde richtig spät, oder?
Vierte oder fünfte Runde ist er gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen, ich glaube, dass wir anders über James Mitchell, dass er in der ganzen Dynasty Community ganz anders besprochen worden wäre, hätte er testen können und hätte er da seine Athletik unter Beweis stellen können.
Er war in der fünften Runde Pick 34, also ein Comp-Pick in der fünften, und er
Ah
war
ja, okay, gut.
recht spät.
Ja. Gut, ja, also war auf jeden Fall ein klarer Day-3-Pick, deswegen waren dann alle auch komplett raus danach und verstehe ich auch voll. Er war auch in meinem Post-Draft-Ranking überhaupt nicht mehr hoch. Ich habe ihn halt in so Rookie-Drafts in der fünften Runde genommen, wenn es sonst echt eh schon leer war oder ansonsten vom Waiver-Wire aufgenommen. Und ich habe ihn auch in der ein oder anderen Liga in der Zwischenzeit schon wieder gecuttet gehabt, weil einfach klar, du musst Roster-Spots auch mal freimachen und du kannst auch so einen Spieler nicht in allen Ligen da mitziehen. Das ist halt so. Aber jetzt habe ich auch wieder in zwei Ligen, zumindest habe ich ihn teuer wieder vom Waiver geholt und jetzt habe ich 11 von in 11 Ligen habe ich ihn jetzt auf dem Roster, immerhin. Und ja, ich bin mal gespannt, was er tun kann. Keine Ahnung. Ich würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn er tatsächlich jetzt gut ist, irgendwie, wenn er ein bisschen Anzeichen zeigt, jetzt im Rest der Saison. Aber trotzdem bin ich auch jetzt nicht super bullish und sage, oh, James Mitchell stelle ich nächstes Wochenende auf, weil ich glaube, er reißt jetzt irgendwie ab und wird jetzt da das Alpha-Target in Detroit und er wird Amon-Ra St. Brown überflügeln. Das finde ich dann auch ein bisschen
Ja,
übertrieben, also.
nein, alles gut. Ich glaube, das verstehen wir hier alles schon auch. Und ja, Nee, also sowohl James Mitchell, also ich habe jetzt auch no, 9 Mitchell-Shares, weil der
Ja.
eigentlich in allen Ligen, wo du nicht warst, zumindest
Ja.
einigermaßen günstig zu bekommen war. Und ja, ich habe einfach beide, ne? Brock Wright und James Mitchell beide aufgenommen. Und schau jetzt mal, ne? Einer wird sich vielleicht da herauskristallisieren als Starter. Ja. Also ich habe auch mehr Mitchell-Shares, also ich bin im gleichen Boot. Ich drücke die Daumen, dass das ein Hit für
Ja.
dich wird. Wenn das so sein wird, dann ja, wenn jetzt nochmal ein Spieler rauskommt, der late gepickt wird und oder gar nicht gepickt wird, der Mitchell heißt mit Nachnamen, dann wissen wir, und du den magst, dann wissen wir, den sollten wir besser aufnehmen.
True, ja. Nach Elijah Mitchell im
Ja.
Vorjahr, jetzt James Mitchell. Mal sehen. Also wir wollen ja hier die Victory Laps nicht zu früh drehen. Das
Nein,
ist mal
aber.
klar. Aber witzig, weil du Brock Wright, oder heißt er,
Ja.
angesprochen hast. Ich habe heute einen Tweet gelesen. Brock Wright hatte keine College-Saison mit über 45 Receiving Yards und James Mitchell hatte über 45 Receiving Yards in 9 von 22 Spielen. Also, das ist so ein bisschen so viel bei Titans. Man muss ehrlicherweise sagen, Production am College ist super fluky, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Spiele mit über 45 Receiving Yards zum Beispiel George Kittle am College hatte. Das kommt total auf die Rolle an, die die Jungs dann haben. Und Brock Wright ist immerhin athletisch oder zumindest schnell. Und deswegen bin ich auch nicht komplett raus bei ihm. Ich glaube, man muss jetzt einfach die Shots nehmen auf diese Titans. Und wie du gesagt hast, in Ligen, in denen ich nicht unterwegs bin, ist dann auch James Mitchell recht günstig am Waiver zu haben.
Ja, eben. Einfach mal aufnehmen. Und wenn das in 5 Wochen nichts ist, dann kann man ihn immer wieder droppen.
Ja. Vor allem in der JIT. Ich wusste, du bist Rebuilder, du hast Platz am Roster. Ich musste ihn so überbezahlen, weil ich hätte es nicht gepackt, dass du ausgerechnet in der JIT dann sollte er einschlagen, dass du ihn immer hast und ich ihn in dieser Liga nicht habe. Deswegen dachte ich mir, ich muss heillos einfach Farb drauf werfen, dass ich wahrscheinlich eh nicht mehr brauche dieses Jahr.
Ja, 405 Dollar
405
von
Dollar habe
1000.
ich
Ich
geopfert, ja.
hatte immerhin 277 geboten.
Ja.
So, aber na gut.
Ich hab's dann direkt im Discord gepostet und das einzige Problem, die JIT, da geht der Waiver eine Stunde zu früh. Also sonst geht er immer überall 18 Uhr. Gut, jetzt 17 Uhr wegen Zeitumstellung, aber da in der JIT geht er eine Stunde früher und ich hab's dann gepostet und dann hat jemand in einer anderen Liga gleich sein Gebot erhöht auf 440. Und ich
Ja.
hatte da hatte ich nur irgendwie gute 100 geboten. Weil ich ja gar nicht Angst hatte eigentlich, dass da irgendjemand so verrückt ist quasi und eben so was sowas wie du 270, weil du ja wusstest, dass ich drin bin.
Ja,
Deswegen war mir schon klar, ich muss überbezahlen.
das ist ja, es ist ja einfach auch immer so ein bisschen ein Ding der Liga, ne? Wie viel Fab
Ja.
habe ich? Sieht mein Team aus? Ne? Möchte ich einen
Ja.
dafür droppen oder nicht für den Spieler? Ne? Das ist immer
Genau.
auch bei Fab-Bits. Also ich glaube, wenn ich in meinen über 20 verschiedenen Ligen Fab-Bits auf den gleichen Spieler mache, was durchaus mal vorkommen kann, wenn der dann überall am Waiver ist, dann biete ich wahrscheinlich in jedem einen unterschiedlichen Wert. Also,
Ja, voll,
das
klar.
ist, glaube ich, und da hat mir auch mal ein Hörer geschrieben, von wegen, oh, du hast jetzt gesehen, dass ich in der anderen Liga nur das geboten, deswegen hast du erhöht. Ich sage, nein, das liegt doch auch am
Ja.
Rosterbild einfach. Ne? Also,
Ja,
das
klar.
ist einfach, ja, ist taktisch und vor allem, du musst ja auch wissen, was für Spieler sind in deiner Liga. Es gibt zum Beispiel Ligen, da weiß ich, da geht immer die Spieler nur für 35% oder sowas, wo du weißt,
Ja.
okay, wenn du den Spieler haben willst, dann musst du ordentlich hinblättern. Und es gibt einfach Ligen, da weißt du musst nicht mehr als 10% bieten, weil es eh keiner überbietet. Und da
Ja,
muss man sich
ja.
halt eben auch so ein bisschen drauf einstellen.
So ist es. So ist es. Genau. So, das jetzt aber auch genug zu James Mitchell. Ich bin gespannt, ob er auch am, weiß ich nicht, in 3 Monaten noch in so vielen Ligen bei mir auf dem Roster liegt. Wahrscheinlich, egal wie es ausgeht, so und so nicht. Entweder ich verkaufe ihn oder ich drop ihn mal. Genau, dann, jetzt haben wir aber wirklich den nächsten Deal, der die NFC North berührt und das ist Chase Claypool. Der ging von den Steelers zu den Bears für einen Zweitrunden-Pick und glaube sogar noch einen Fünftrunden-Pick. Relativ teuer wird das so wahrgenommen, finde ich, auf Twitter von diversen Analysten. Ich fand es eigentlich okayisch, muss ich sagen. Klar, likely Top 40 Pick oder so um die 40 rum der Pick bei den Bär, so bei dem, was wir am Ende für einen Rekord erwarten bei den Bears. Aber ich muss sagen, ich finde einen Receiver, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, oder? Nee, dritten Jahr.
Dritten Jahr müsste es sein.
In seinem dritten Jahr. Ja, okay, gut, du hast halt jetzt noch dann das nächste Jahr Cost Controlled als Vertrag. Es ist okay. Ich finde, es ist okay. Klar, jetzt muss man mal sehen, Zweitrunden-Picks haben jetzt auch nicht die allerkrasseste Hitrate, so aus real NFL-Perspektive muss man auch ehrlich sein. Natürlich gibt es da eine ganze Menge Receiver, die wir vielleicht auch ganz gern mögen, aber ich denke, die Top-Spieler werden in der ersten Runde gehen. Nichtsdestotrotz, man soll ja einen Zweitrunden-Pick nicht verschleudern, aber ich finde, bei Claypool weiß man schon, dass der ein Starter in der Liga einfach ist und der gibt jetzt der Chicago Offense ein neues Element. Ich finde es okay, ist glaube ich gut für alle Beteiligten hier wieder, oder?
Ja, im Prinzip hilft es allen. Also, aus Real NFL sich kann man drüber streiten, die Bears werden aber im Sommer halt sehr viel Cap auch haben, ja. Also auch darüber hinaus wahrscheinlich. Und ich habe irgendwo gehört, es soll auch nicht so viele gute Free Agent Receiver geben, beispielsweise, sodass du, wenn, das dann tot. Draften musst. Und das werden dann ja mehrere Teams machen. Ich meine, man sieht den Trend, im Draft zu vielen frühen Receivern. Und das ist halt eben die Frage, wen du dann bekommen könntest. Und Claypool, ich muss sagen, ich bin von ihm eigentlich die letzten anderthalb Jahre recht enttäuscht. Die Rookie-Saison war eigentlich gut danach, aber für mich überhaupt nicht den nächsten Schritt gemacht. Eigentlich nur enttäuscht, nur durch viele schlechte Plays eigentlich aufgefallen, mir jedenfalls. Es mag subjektiv sein, die Wahrnehmung in dem Moment, aber er spielt halt irgendwie nicht seiner Größe und Athletik entsprechend. Das nervt mich bei ihm halt unfassbar. Nichtsdestotrotz besser als alles, was die Bears so haben. Also Mooney kann man da vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht ein Niveau, würde ich sagen, aber
ja.
Er hilft auf jeden Fall. Ne? Also er hilft viel, er hilft der Bears Offense, auch das muss man ja unbestreitbar einfach sagen. Und er ist aus der Crowded Offense in Pittsburgh raus, wo er nur noch das Nummer 3 Target jetzt zum Schluss war. Oder Nummer 4 wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich Freya Muse mit reinnimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Targetzahlen sind, aber ich glaube, Freya Muse dürfte da zumindest ähnlich sein.
Und, also besonders war es dieses Jahr nicht mehr. Da braucht man gar nicht drum rumreden. Ja.
Und deshalb, gut für ihn, gut für Fields, gut für die anderen Pittsburgh offensiven Waffen, muss man auch Fantasy Dynasty Sicht sagen. Pickens, der ja eh schon seinen Breakout gefeiert hat, die vorletzte Woche jedenfalls. Und für den ist jetzt der Weg da auch zu mehr Targets frei. Auch Deontay Johnson, er hat ja eh schon viele Targets, aber auch dadurch wird für den hier und da nochmal ein bisschen mehr abfallen. Freiermuth wird mehr sehen. Also ich glaube, das ist für alle Pittsburgh-Offensivspieler, abgesehen von Pickett, obwohl, wenn du Claypool nicht targeten musst, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich finde es, wie gesagt, aus deiner Sicht für alle Beteiligten eigentlich gut.
Also Chase Claypool, warum ich noch nicht aufgegeben habe bei ihm, ist tatsächlich vor allem seine Rookie-Saison, muss ich sagen. Da hatte er bei einem 60% Snap-Share einen fast 17% Target-Share, also 25%ige Target-Rate, 30% Air-Yard-Share. Mit den wenigen Snaps, das ist schon außergewöhnlich gewesen und hat halt da auch 870 Receiving Yards aufgelegt, hat ordentliche Yards after Catch aufgelegt und vor allem über 2 Yards pro Route Run. Und das sind schon solide Zahlen. Dann eben in der Sophomore Season nur noch 1,8 Yards per Route Run. Das ist schon so, da ist genau das gekommen, was du auch gesagt hast. Der nächste Schritt kam nicht und es war eigentlich eher keine Regression, sondern einfach nur ein Schritt zurück. Und das ist natürlich enttäuschend gewesen und dieses Jahr war dann richtig schlecht. Diese ganze Offense ist aber auch wirklich eine Katastrophe und ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass er jetzt in einer anderen Situation ist. So hatte ich einfach den Glauben daran verloren, dass sich was tut bei ihm, dass er in Pittsburgh nochmal einen Schritt machen kann, weil es nichts geholfen hat, dass er jetzt aus dem Slot raus agiert. Das hat da das Problem nicht gelöst. Er war weiter unproduktiv. Und ich hoffe, dass sie in Chicago ihn, sage ich mal, besser einsetzen als rein einfach nur als Big-Bodied Deep Threat, die Linie runterlaufen und dann in Contested-Catch-Situationen schicken, weil das, wie du gesagt hast, das kann er einfach nicht. Er hat die Größe und das Gewicht, dass man glauben könnte, er ist so ein Ex-Receiver, der das kann, aber er kann es überhaupt nicht. Also einer der schlechtesten Contested-Catch-Guys in der Liga und deswegen musst du ihn anders einsetzen. Er hat so einen kranken Speed. Also, was heißt so ein kranker Speed? Allein, der läuft halt eine 4-4 und ist fast 240 Pfund schwer. Und das ist eine Kombination, die muss ich als NFL-Team doch eigentlich besser nutzen können, als ihn eben nur so als ja, Deep Threat da runterzuschicken. Da braucht es, glaube ich, andere Skills. Deswegen bring ihn in Space, gib ihm den Ball in die Hand und dann schau, dass er einfach nach dem Catch was machen kann. Ich denke, dann wäre allen geholfen und deswegen. Bin mal gespannt, wie es jetzt einfach weitergeht mit ihm, aber würde mich sehr freuen, wenn es wieder in die richtige Richtung geht. Potenzial hat er angedeutet.
Ja, genau. Man kann natürlich jetzt auch, und ich glaube, wenn man ehrlich ist, wenn man ihn jetzt nochmal verkaufen kann, dann sollte man da vielleicht schon. Also,
Wäre der Floor. Das wäre halt jetzt die Floor-Variante. Dass man
ja.
jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen was kriegt für ihn, ja.
Ja, also ich habe keinen Claypool-Share mehr, aber für mich wäre das wirklich der Moment zu sagen, jetzt vielleicht, wenn man skeptisch ist, ihn jetzt abzustoßen.
Ja, definitiv. Verstehe ich. Dann ist der nächste Spieler Jeff Wilson. Der ist von den Niners jetzt zu den Dolphins gegangen oder gegangen worden. Es war ja wohl so, er wollte den Trade jetzt. Er hat da, ja, auch aus verständlichen Gründen. Ich meine, der kommt im Sommer auf den Markt und wollte jetzt da nicht die zweite Minigeige hinter CMC spielen. Und man sieht ja auch tatsächlich, dass ja er jetzt
Schon
einem
eher die kleinste,
Christian
das ist schon eher die kleinste Violine der Welt, Caffrey.
ja, also man hat jetzt, wenn man CMC sieht, wenn er bei den Niners spielt, dann muss man auch feststellen, das kann halt ein Jeff Wilson so nicht. Und deswegen ist ja auch klar, dass er dementsprechend limitiert Touches sieht. Jetzt kommt er zu Miami. Da ist ein Chase Edmonds zum Beispiel, der wirklich, ich glaube, es ist wirklich der schlechteste Runner der NFL, oder?
Ja, aber der ist doch jetzt zu den Broncos gegangen.
Ah, ja, richtig. Aber
Im
okay,
Trade.
gut. Das stimmt, das stimmt. Der ist ja auch noch weg. Aber trotzdem, sag ich mal, da hast du einen Raheem Mostert, der schon fast 40 ist, gefühlt. Und jetzt halt ihn. Und der muss sich da, also, und die kommen, dann kommen sie zumindest mal von der Chase Edmonds Experience gerade. Und da kannst du doch als Running Back fast nur gut aussehen. Diese ganze Offense ist relativ explosiv. Ich glaube, dass das wirklich eine gute Sache ist für Jeff Wilson. Eigentlich auch hier wieder für alle Beteiligten genau das Richtige. Glaubst du, dass er jetzt im Moment ein starker Buy ist, so wenn man irgendwie als Contender unterwegs ist, noch ein bisschen Tiefe auf Running Back braucht?
Ja, auf jeden Fall. Also Jeff Wilson, für ihn ist es ja kein unbekanntes Territorium, hinter
Ja.
Mostert zu sitzen, auf die seine Chance
Ja.
zu warten. Und die
Ja.
kommt, da hat er wahrscheinlich auch gedacht, ja, komm, kenne ich.
Ja, genau.
Dazu ist er, glaube ich, noch der bessere Goal-Line-Back als Mostert. Ich nehme mal an, also weil er einfach größer und schwerer ist. Ich glaube, dass da auch für ihn ein paar Touches drin sein werden. Ja, also ich glaube, Wilson kann man sich durchaus mal holen, ist ein High-End oder High-End ja, Handcuff auf jeden Fall, beziehungsweise ja, High-End Backup Running Back.
Ja, kann ich komplett mitgehen. Also Raheem Mostert, wenn der die Saison wirklich komplett fit zu Ende spielt, wäre das ja durchaus überraschend. Und da könnte man plötzlich einen sehr, sehr wertvollen Running Back noch in der Hinterhand haben. Sollte ja jetzt auch wirklich nicht zu teuer sein. Also auch hier wieder das Gleiche. Du musst ja jetzt keinen irgendwie frühen Second Rounder oder mit Second Rounder hier auf den Tisch legen. Aber in der Regel, wenn Jeff Wilson jetzt bei einem Rebuilder ist und du vielleicht da ein kleines Paket machen kannst und so einen Drittrunden-Pick plus noch irgendwie einen Shot oder so rüberschiffen kannst, dann ist das doch eigentlich auch für alle Seiten das Richtige.
Ja, also ich glaube, er ist schon für den Drittrunden-Pick auch buyable aktuell.
Ja, kann gut
So,
sein,
also
ja.
ich habe in ein Drittel meiner Ligen Shares von ihm und
Ja.
ich habe sie ja oft hier schon erwähnt. Der hat mir schon wirklich so manches
Ja.
Fantasy-Matchup gewonnen und ja, also ich kann ihn nur empfehlen.
Ja, also man muss natürlich, klar, in Miami ist jetzt die O-Line das nicht überragend und der wird da jetzt nicht dieses 20 Carries für 150 Yards und 5 Receptions Spiel hinlegen, aber er kann dir halt, er bringt dich halt nicht um. Wenn du dann in der Woche einfach mal James ihn starten musst und Raheem Mostert wirklich down geht, dann wird er dir solide Zahlen liefern und das passt dann auch. Und dann kann man, du hast schon recht, mehr als ein Drittrunden-Pick sollte man vielleicht, das muss man auch gar nicht hinlegen, aber das ist dann für alle Beteiligten, wie gesagt, ein guter Deal. Und nicht erst darauf warten, dass Raheem Mostert verletzt ist, weil dann geht der Preis dann doch wieder nach oben. Genau, dann haben wir den nächsten Kandidaten. Das ist jetzt der angesprochene Chase Edmonds. Er ist raus aus Miami und spielt jetzt bei den Denver Broncos. Das ist natürlich ein geiles Backfield mit Melvin Gordon, Latavius Murray. Mike Boone ist nicht mehr da, der ist auf IR gelandet. Jetzt ist Chase Edmonds noch mit dabei. Ist Chase Edmonds oder Latavius Murray der bessere Running Back an diesem Punkt?
Kommt drauf an, wofür. Also ich glaube, als Runner und als Goal-Line-Back und sowas wäre ich immer bei Latavius Murray, ganz klar. Und als
100%.
Pass-Catcher wahrscheinlich Chase Edmonds. Aber ja, also ich glaube auch genau, dass er für diese Rolle, für die Mike Boone ist ja für IAA und der hat halt schon teilweise diese Third-Down-Snaps oder auch Two-Minute-Snaps, glaube ich, gespielt. Und für die Rolle wird er kommen. Der wird seine 5 Touches pro Spiel haben. Und ich glaube, das war's. Aber, also, Chase Edmonds ist tot. Wie gesagt, dieses Backfield wird einfach so eklig sein mit Murray, Gordon und Edmonds. Also, da will ich auch
Ja.
wirklich möglichst wenig mit zu tun haben.
Ich muss ganz klar sagen, dass Chase Edmonds für mich einer der enttäuschendsten Spieler ist dieses Jahr. Einfach ein
In
Typ,
seiner
der
Karriere, oder nicht?
ja auch, aber er hat ja wirklich so, keine Ahnung, er hat so letztes Jahr so ein paar Zahlen zu ihm. Juke Rate war er Nummer 12 in der NFL. Yards per Touch, klar, okay, das ist bei so Receiving Backs immer besser als bei anderen, aber war da die Nummer 7. Yards created per Touch war die Nummer 20. Das waren alles so gute Effizienzzahlen, dann dachte ich zumindest, okay, er kriegt jetzt eine größere Rolle und die hat er ja bekommen, also er hat ja die Chance gekriegt und in dem Moment stinkt er halt komplett ab. Also wirklich auf absurde Art und Weise und ist plötzlich der schlechteste Running Back im Prinzip der ganzen NFL und kann das halt überhaupt nicht also so hoch skalieren, das Ganze und also bricht komplett in sich zusammen, deswegen, es tut mir echt weh, weil ich habe Chase Edmonds, ja okay, ich habe jetzt auch nicht so viele Shares gehabt, aber ich glaube zwei in zwei Ligen und das sind auch noch Contender-Teams, wo ich auf Running Back nicht besonders, also breit aufgestellt bin und das hätte perfekt gepasst, so ihn günstig geholt zu haben, er startet, bringt solide Punkte und hat mir einfach komplett reingeschissen, deswegen es haben mir echt, also mit Schmerzen verfolge ich diese Chase Edmonds-Entwicklung und für mich auch wirklich tot. Und ja, wenn jetzt irgendjemand, es will ja auch keiner kaufen jetzt, weil er bei den Broncos ist. Es ist ja,
Nein, nein.
der ist borderline cuttable, der Typ. Es ist
Ja.
wirklich übel.
In tiefen Ligen hoffst du darauf, dass jetzt vielleicht sich nochmal Melvin Gordon oder Latavius Murray verletzen und er vielleicht nochmal irgendwie vielleicht ein solides Spiel hat und du ihn dann für einen Viert- oder Drittrunden-Pick verkaufen kannst. Aber
Ansonsten,
ansonsten einfach cutten
es
in
ist.
kurzen Bench-Ligen.
Ja, es ist halt auch so, oder dann musst du ihn halt einfach mal starten, weil deine Alternative dann Samaje Perine ist oder so. Dann hoffst du halt, dass die Broncos in ein schlechtes Game-Script kommen, dass sie oft passen müssen. Und dann fängt er halt ein paar Bälle in PPR und macht dir darüber ein paar Punkte. Und ja, das ist aber halt echt ein übler Outlook.
Ja, ich weiß gar nicht,
Aber gut.
ob ich nicht Samaje Perine noch lieber
Ja.
aufstellen möchte.
Also es ist genau das Gleiche und das sagt alles aus, glaube ich, oder?
Ja.
Das ist traurig. Auf jeden Fall diesen neuen, das neue Workhorse der LA Rams starte ich über ihm. Ronnie Rivers.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir einen weiteren, und das war tatsächlich ein Blockbuster-Deal, auch wenn es keine Auswirkungen auf unsere, ja, Rest-of-Season-Fantasy-Teams hat. Calvin Ridley ist von den Falcons zu den Jacksonville Jaguars gegangen. Ich habe zum Beispiel gehört, Trevor Lawrence hat jetzt deinen Stephon Diggs ab nächstes Jahr quasi bekommen. Bist du hier auch so überzeugt von dem Move wie ja, viele Ridley-Fans?
Ich finde es auf jeden Fall aus also Real NFL-Sicht, ich finde es ein guter Move der Jaguars. Natürlich 24 Second, ne, da muss man schon sehen, wenn er wieder reinstated wird, also wenn er wieder spielen darf, das ist schon natürlich ein ganz ordentlicher Preis für einen 29-jährigen Receiver. Dennoch, wenn Calvin Ridley wieder, ich sag mal, zu seiner Bestform zurückkehren kann und ja, gut spielt, ist das natürlich für Lawrence erstens geil und zweitens, das sollte die Jaguars ja nicht davon abhalten, auch im diesjährigen Draft noch einen Receiver oben drauf zu legen. Also, ne, du musst so und dann, wenn du dann im Slot Kirk hast, wenn du dann als Tight End Engram hast und wenn du dann outside vielleicht Ridley und sagen wir mal Quentin Johnston hast. Das wäre schon geil, ne? Also für Lawrence ist es auf jeden Fall mega gut und es hilft den Jaguars halt oder es bringt sie halt in eine Situation, dass sie nicht wieder überbezahlen müssen für Receiver und dennoch sollte es sie nicht davon abhalten, da nochmal nachzulegen. Also ich finde es eigentlich ideal und es ist ja. Sie werden dieses Jahr kein Contender, dementsprechend können sie drauf scheißen, ob er dieses Jahr spielt und dann einfach mal gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall hast du halt irgendwie einen Late-Rounder im nächstjährigen Draft und dann, ich weiß nicht, was es wird, wenn er jetzt nicht wieder reinstated wird, das habe ich gar nicht, aber ich glaube einen 5-Runden-Pick oder so. Also ist für die ja auch ein Low-Risk-Move.
Ja, absolut.
Also warum nicht? Macht das und
Denke, das ist hier auch wieder für alle Beteiligten sinnvoll. Ich verstehe auch die Falcons, klar, warum brauchst du Calvin Ridley, wenn du den Ball 20 Mal pro Spiel nur werfen willst? Das reicht schon für Kyle Pitts und Drake London nicht, von dem her weg mit Calvin Ridley. Nein, im Ernst, es ist, glaube ich, vernünftig. Die Falcons brauchen noch länger, um wieder relevant zu werden als die Jaguars. Die sind näher dran. Die bekommen hier voraussichtlich einen Second-Round-Pick, der auch wiederum, also ich glaube, nicht ganz am Ende landen wird. Und das hilft auch denen nochmal, um ihr Roster aufzubauen. Ja, und ich glaube auch ein bisschen ist einfach das Ding gewesen, in Ridley, Atlanta, das hat auch nicht mehr, das hat auch, glaube ich, keine Zukunft einfach gehabt. Das war ja auch damals die ganze Absence vom Team und so weiter, das war alles nicht so, alles ein bisschen shady, wurde wenig kommuniziert. Ich weiß nicht, ob er auch einfach weg wollte und einen Neustart einfach wollte. Ich könnte mir gut vorstellen. Und von dem her doch wirklich für alle Beteiligten hier eine sinnvolle Sache. Es gab
Es gab ja schon eine Trade-Spekulation, bevor er dann gesperrt wurde.
Ja, genau. Und ich denke, sie sollten trotzdem, wie du auch vorgeschlagen hast, im Draft nochmal nachlegen. Aber wenn du da tatsächlich Lawrence hast, dann irgendwo echt einen Ex-Receiver im Draft holst, Ridley dazu, Evan Engram, Travis Etienne aus dem Backfield auch noch nice, Christian Kirk, ja, wäre relativ schnell irgendwie eine super explosive Offense beisammen und plötzlich könnten wir drüber reden, dass Trevor Lawrence, der neue Prinz, der neue Andrew Luck, der neue Peyton Manning, die Jacksonville Jaguars zurückhält. Und wie absurd wäre auf einmal die Diskussion rückblickend betrachtet dann.
Ja, gut, so weit wollen wir noch nicht gehen, aber es auf jeden Fall, es ist ein richtiges Signal halt, ne? Es ist halt was anderes, als genau, wenn Jamal Agnew für 10 Millionen pro Jahr zu signen und
verdient der so viel oder was?
Nee, ich weiß, die haben dem irgendwie einen absurden Vertrag damals gegeben. Und Taven Austin und solche Leute zu sein, sondern das ist wirklich ein Quality-NFL-Starter, kann man sagen, auf Receiver und der sollte einfach weiterhelfen für Ridley aus NFL-Sicht. Ist halt nächstes Jahr schon 29, das darf man auch nicht vergessen, aber also ich glaube, der kann dann solider Starter sein einfach, ne? Also auch für Fantasy-Teams. Das ist jetzt keiner, wo ich jetzt ein First-Round-Pick und auch wahrscheinlich keinen Early-Second-Round-Pick für hinlegen würde, aber zumindest irgendwie so ein Late-Second kann man da, glaube ich, schon mal investieren. Vielleicht im Moment nicht, vielleicht wartet man auch noch mal ein bisschen und kann gegen Ende der Saison irgendwie noch mal recht günstig kaufen, aber ja, why not? Finde ich, habe ich
Ja.
jetzt keine großen Schmerzen mit. Das ist völlig in Ordnung, so ein Wett da noch mal reinzuwerfen.
Ja, absolut. Jamal Agnew übrigens ein 14,3 Millionen Vertrag für 3 Jahre damals.
Ach
Das war
so,
noch
okay. Ja.
Urban Meyer Zeiten. Aber ja, natürlich, auch das ist zu viel für Jamal Agnew. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich würde mich wundern, wenn der nächstes Jahr noch auf dem Roster der Jacksonville
Nein,
Jaguars
nein,
ist
nein.
bei 1 Million Dead Cap.
Die werden da, ich glaube, die werden da nächste Offseason können die ja auch wieder viele Urban Meyer
Ja,
Desaster-Geschichten, glaube
ja,
ich, da
ja, ja.
ausräumen. Ich glaube, da wird noch mal ordentlich ausgemistet werden im Kader.
Da wird feucht durchgewischt, da bin ich mir auch recht sicher. Und genau das war es dann mit den offensiven Trades, die wir hatten. Wir haben leider keinen Cam Akers Trade gesehen. Auch das ist vielleicht eine News. Wir zwei weinen. Und ja, es ist offensichtlich noch, ist er noch nicht mal irgendwie ein Conditional Late Rounder wert gewesen.
Angeblich haben sie
Ich
Angebote
denke,
bekommen, die sie nicht angenommen haben.
ja, genau. Das ist auch so ein Ding.
Aber wenn das
Genau, ja.
stimmt.
Du, ich hab auch ein Contract Offer bekommen von der NFL. Das habe ich aber auch nicht angenommen.
Ja.
Das habe ich,
Ja,
hab ich according to my own sources. Also, ich weiß nicht. Das klingt für mich so richtig. Das kann nicht sein.
aber
Das
welchen
kann nicht
Sinn würde
sein.
das ergeben? Oder haben sie es halt
Also.
gesagt, damit sie jetzt quasi sagen, nee, wir wollten ihn doch eigentlich behalten und wir lassen ihn jetzt wieder spielen. So in die Richtung, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen uns das Hintertürchen auf und sagen so, du Cam, wir haben sogar Angebote für dich abgelehnt, du bist doch toll, hier, spiel mal wieder. Also ich weiß es nicht, ich kann mir, das ist so schwierig vorstellbar alles.
Also warum sagst du dann vorher Personal Reasons und so weiter? Und also es ist auf jeden Fall irgendwie ganz weird. Ich glaub's halt nicht und ja, ich habe ihn jetzt zumindest mal für einen Waiver Claim, für einen Cut drin in der Downset Talk Liga. Da habe ich ja noch gedraftet,
Ja.
Runde 6, dachte im Monster-Stil, aber jetzt dachte ich noch, ah komm, wenn er halt jetzt irgendwo hingetradet wird, vielleicht so, aber jetzt ist er ja nicht mal ein ordentlicher Handcuff und boah, nee, Alter,
Nee,
echt.
also
Ciao, es ist vorbei.
in Redraft auf jeden Fall cuttable. Aber wie gesagt, mich würde es halt
Ja.
nicht wundern, wenn die Rams ihn wieder einsetzen, weil guck dir das Backfield an.
Ja,
Das ist
klar.
halt, mich würde es wirklich nicht wundern, wenn
Ja.
er da wieder aufs Feld kommt.
Das Problem ist, diese Offense ist so kaputt. Ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr in voller Länge gegen die Niners gesehen. Und die haben ich meine, in der ersten Halbzeit schaffen sie 2 Touchdowns. Der zweite Drive war echt okay. Das war ordentlicher, also es war richtiger Football. Aber der erste waren ja 80% Tight End Screens oder halt irgendwie andere Screens. Und du denkst dir so, ja, ist okay, das kannst du schon mal machen, so. Aber so gewinnst du halt nicht auf Dauer. Das funktioniert nicht. Du musst auch eine normale Offense spielen können. Und die bringen halt gar nichts mehr. Außer, yo, wirf den Ball zu Cooper Kupp, weil irgendwann blockt die O-Line schon mal. Und das war's. Und das ist zu wenig. Und da kann auch kein Running Back gut aussehen in der Offense.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Deswegen ist das wirklich sad. Ja, auch schade, dass Brandon Cooks nicht getradet wurde. Finde ich, er hätte auch überall anders, glaube ich, besser ausgesehen.
Ja, also,
Und
was zur Hölle machen die Packers? Also,
es ist so geil.
was kann Brandon Cooks denn gekostet haben? Also, mehr als ein Dritt- und ein Sechs-Runden-Pick, sage ich mal, das Paket,
Ja,
sowas,
ja.
wie ein Kadarius Toney, also so. Viel mehr kann er doch nicht gekostet haben. Also alles andere würde mich schon stark wundern, wenn die Texans da auf dem Second
Ja.
beharrt hätten. Also das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Aber und das sind sie nicht bereit. Die waren ja wohl angeblich bereit, für Claypool den Second zu bezahlen.
Ja,
Aber
stimmt.
ja, also
Wer weiß, was sie für Brandon Cooks verlangt haben. Oder
ja.
ob Brandon Cooks überhaupt wechseln wollte. Das ist ja auch immer so eine komische Geschichte, dass der da so auf Houston steht.
Aber
Verstehe ich ja auch nicht.
er hat doch aber so einen kryptischen Tweet abgesetzt, von wegen, dass sie ihn verarscht hätten und also
Ach was.
bla bla
Ah,
bla.
okay.
Also so.
Siehst du mal,
Er war, glaube ich,
das
nicht
habe
so
ich gar
ganz
nicht mehr gehört.
begeistert, nicht getradet werden oder geworden zu sein. Und ja,
Okay.
dementsprechend, mir ist das auf jeden Fall ein Rätsel oder auch, ja, also da gab es schon Teams, die da wirklich Bedarf gehabt hätten. Und deswegen ist es schon komisch, dass denen keiner. Also, wir wissen nicht, was die Forderungen waren, aber Das, selbst ein Second hätte man noch ja irgendwo rechtfertigen können für ein Team, was Contender
Ja.
ist.
Okay, ich sehe hier gerade, don't take a man's kindness for granted, covered for the lies for too long, those days are done, cross the line with playing with my career. Ja, das klingt nicht gut.
Nee,
da würde ich
genau.
mal sagen, der hatte doch keinen Bock auf Houston. Da hat er in der Vergangenheit immer ein bisschen anders, aber vielleicht auch nach außen hin einfach sehr professionell und anders reagiert. Deswegen stabiler, sehr, sehr professioneller Sportler, würde ich sagen. Aber gut. Ja, keine Ahnung, was die Packers getan haben. Also übrigens, da kann ich dir natürlich nur zustimmen. Das ist echt Aufgabe. Ja, keine Ahnung. Und dann draftest du vorher Christian Watson. Das sieht echt immer schlimmer aus, einfach so als Entscheidung.
Ja.
Da mit zwei Second-Round-Picks hochgehen an 34 und dann draftest du Christian Watson. Autsch.
Ja. Ja, und bei ihm ist einfach das Problem, er kann nicht gesund bleiben, ne? Das ist, glaube ich, sein größtes Problem einfach. Und
ja, ich weiß nicht, ob das, also ja, es ist eins der Probleme. Ich weiß
ja.
aber auch nicht, ob ein Christian Watson, wenn er fit ist, eine signifikante Bereicherung für das Packers Receiver Core wäre, ehrlich
ja,
gesagt.
Auch, ja, fair.
Aber gut. Wir haben noch drei kleine Deals für die IDP-Gang, die zuhört. Ich glaube, generell verweisen wir an Mikes in Motion, wenn das, was das angeht. Wir sind keine IDP-Heads oder Spezialisten. Aber trotzdem, Roquan Smith wurde zu den Ravens getradet. Irgendein Take von dir dazu?
Nö, ich glaube, Roquan Smith sollte weiterhin für IDP wertvoll sein. Ob nun
ja,
in Chicago durch Volume oder bei den Ravens durch eigentlich eine gute Defense. Ich glaube, der wird seine Tackles und seine Plays machen.
Aus Real NFL-Sicht, ich finde es krass, wie Roquan Smith eingeschätzt wird. Also ich glaube nicht, dass der so gut ist, wie viele sagen. Ich glaube, dass sein Coverage sehr, sehr viel durchschnittlicher ist, als er Credit bekommt.
Ja, ich tue mich halt extrem, also auch aus Real NFL-Sicht, tue mich extrem schwer damit, Linebacker in Coverage zu bewerten. Und auch, also ich habe auch jetzt in den letzten Tagen da häufig mal so die Coverage Grades von PFF angesehen und so. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, Matt Milano ist da, glaube ich, aktuell die 1, was Coverage Grade angeht.
Okay, ja.
Und ich kann mich noch gut erinnern, vor 2 Jahren oder sowas war der da wirklich reichlich durchschnittlich.
Vorrennt schlecht.
Und das sind so Sachen, also ich glaube, dass sehr fluky die Coverage Grades von Linebackern, also das, ich weiß zum Beispiel, dass ein Bobby Wagner immer gut in Coverage war, aber der hat sicherlich auch von den Umständen profitiert, ne?
Klar.
Also so, und das. Und deswegen, ich tue mich, also ich glaube, die Umstände spielen für die Coverage Grade von Linebackern immer irgendwie eine große Rolle. Also, ja, ich will mich da nicht zu sehr, also da bin ich jetzt auch wirklich kein Spezialist für, aber ich tue mich da wirklich extrem schwer zu bewerten, welcher Linebacker gut in Coverage ist oder nicht. Also deswegen muss ich einfach passen so ein bisschen.
Ich glaube, oder ich würde es auch echt nicht an der Coverage Grade aufhängen, aber es gibt so ein, ich glaube, sie haben auch bessere Zahlen tatsächlich drin, wo es so Coverage, irgendwie nicht Coverage Grade, aber irgendwo so Yards Allowed, Over Expected und so weiter. Da haben sie, glaube ich, intern Sachen, die sie gar nicht veröffentlichen oder die sie nur an NFL-Teams verkaufen. Die haben ja hinten dran so unfassbar viel mehr als das, was du als Premium-Subscriber quasi bekommst. Wo sie immer wieder geile Charts damit machen, aber du kommst nicht ran.
Ja.
Und das ist echt so ein bisschen frustrierend. Aber da habe ich echt gute Sachen gesehen und auch, die, glaube ich, mehr predictive sind und wo es zum Beispiel um kumulative Career-Stats geht. Das heißt, du siehst dann auch, wie er pro Saison sich entwickelt. Und natürlich hat so ein Roquan Smith auch mal gute Zeiten dazwischen drin. Aber ich finde, also unabhängig davon, ein Zweitrunden-Pick und ein Fünftrunden-Pick. Und dann wird so ein bisschen gegengerechnet, dass er irgendwie vielleicht einen Drittrunden-Pick als Comp-Pick wieder zurückbringen könnte, wenn man ihn nicht verlängert.
Ja, wow.
Aber dann war es mal mindestens ein Downtrade von der irgendwie zweiten Runde ganz ans Ende der dritten Runde und den Pick kriegst du ein Jahr später.
Ja.
Finde ich echt sauteuer für Baltimore.
Und Comp-Picks anzunehmen, einfach, du gehst dann davon aus, dass das Team ja auch niemanden signed, das ist immer.
Genau.
Boah, also das finde ich schon immer, also das ist natürlich immer eine Milchmädchenrechnung.
Ja. Ja, so wie man, ich meine, das war auch ein absolutes Masterclass, wie man sowas versemmelt, aber irgendein Team, da wurde immer, ja, okay, gut, der Spieler geht weg, der bekommt, für den kriegst du auf jeden Fall mal einen Viertrunden-Pick und dann hat dieses Team irgendwie einen Panther nochmal gesigned für 5 Millionen
ja.
oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung, dann war der Compick weg. Ja. Dann denkst du, ui, da, ja, also ja. Irgendwie, man kann nicht davon ausgehen, dass die so fix sind und deswegen, nein. Die haben einfach einen Zweitrunden-Pick jetzt erstmal bezahlt und das finde ich schon eine Ansage.
Ja, und für also wenn man sich das Ravens-Team auch mal anguckt und sieht, was die für ein Problem auch offensiv haben, hätten sie wahrscheinlich besser den Second für Brandon Cooks investiert und den Fünf-Runden-Pick für einen Running Back tatsächlich. Also, so, ich glaube, das hätte den besser getan.
Ja, glaube ich auch. Gut, dann haben wir noch Bradley Chubb zu den Dolphins. Den Trade fand ich auch crazy teuer.
Ja.
Ein Erstrunden-Pick. Ich bin kein großer Bradley Chubb-Fan, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, dass der kein Difference-Making Defensive End ist. Vielleicht, also kann schon sein, so ein Top 15, Top 20 Edge, lasse ich mir eingehen, ist okay. Da haben viele Teams keinen besseren als ihn, aber ich finde einen Erstrunden-Pick für den echt teuer.
Ich finde persönlich, man kann Bradley Chubb gar nicht so richtig bewerten. Der war ein athletisches Monster aus dem College. Mhm. Und im Prinzip war dann irgendwann, hat dann unfassbar von Von Miller profitiert und war dann eigentlich nur verletzt. Also der wird halt, glaube ich, von der NFL sehr hoch eingeschätzt. Ne? Das muss man schon so sehen und ich glaube auch, dass der schon Potenzial hat, aber einen Erstrunden-Pick dafür zu bezahlen, finde ich schon verrückt, auch wenn die Dolphins sich jetzt sicher im Winnow-Fenster sehen. Und aber der könnte sich durchaus rechnen, ne? Der könnte sich durchaus rächen, ja, genau. Ja. Und aus Seahawks Sicht sage ich nur, Broncos Country, let's ride.
Ne? Let's ride.
Tradet gerne eure auch guten Spieler weg, ne? Und von daher begrüße ich den Trade natürlich.
Verstehe ich. Sehr gut. Dann haben wir noch einen kleinen Deal. Robert Quinn zu den Eagles. Ich glaube, das war auch super billig. Vierter oder fünfter Runden-Pick.
Ja.
Eagles machen einfach immer gute Sachen. Das ist gerade so ein bisschen der heiße Scheiß in Sachen Front Office und Team-Building. Keine Ahnung. Die machen irgendwie gefühlt alles richtig und haben einen echten Lauf.
Ja, definitiv. Definitiv. Also, Robert Quinn sollte da. Also, für IDP finde ich das. Also, habe ich auch erstmal irgendwo in der Liga aufgenommen. Finde ich durchaus einen interessanten.
Ich glaube, er kriegt dafür fast zu wenig Volume einfach da in Philadelphia, weil es einfach so tief ist. Also erinnert mich von der D-Line her an das, was die Niners 2019 hatten, als die irgendwie 8 Starter gefühlt hatten oder als dann die ganze NFL immer gesagt hat, die rotieren durch und dann kommt einfach der Nächste, der so stark ist. Und da gibt es kaum so Teams. Und das ist, Philly hat das dieses Jahr genauso, wo diese 8 Starter im Prinzip durchwechseln können und ist einfach verrückt.
Ich glaube aber einfach, dass er der beste Edge-Rusher bei denen jetzt ist. Und dass er Matchups gewinnt, wenn er ist so ein überdurchschnittlicher Edge-Rusher in der NFL. Er ist jetzt kein Top-Tier-Edge-Rusher, aber ich glaube, er gewinnt seine Matchups, wenn er nicht der Focal Point der Offensive Line ist. Und ich glaube, die Möglichkeit hat er in Philadelphia. Und dadurch kann er, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch produzieren. Ich gucke mir das mal an. Ja. Wenn ich in 3 Wochen nicht zufrieden bin, dann cut ich ihn halt wieder. Ne?
Ja, ein großes Ding. Ja, gut. Also, ich finde, also Hassan Reddick so als wirklicher reiner Pass-Rusher finde ich schon auch brutal. Und Brandon Graham haben sie, ey, das ist Wahnsinn. Alter, also, er reiht sich ein, würde ich sagen.
Ja, mit Sicherheit. Er ist jetzt, also Graham, gut, ist halt alt und eher ein Run-Defender und Reddick so ein richtiger Edge-Rusher? Wird er so eingesetzt in der Rolle? Das weiß ich gar nicht genau.
Also Reddick hat bisher 191 Pass-Rush-Snaps zumindest und wird als Edge gelistet. Von wo aus er jetzt hat, welches Alignment er hat, weiß ich nicht. Ja. Brent Graham hat 124 und die beiden haben wirklich, also ich meine, die haben halt auch, ich gucke gerade, Reddick hat 25 Pressures dieses Jahr, Brandon Graham 18 und das ist jeweils schon ziemlich viel für das, was sie Pass-Rush-Snaps überhaupt mal haben.
Ja.
Sind schon gut, die zwei.
Gut, alles klar.
Josh Sweat tatsächlich auch stark. Wundert mich auch direkt.
Ich werde es mir Donnerstagnacht gegen Houston mal anschauen, wer dann wie viele von den 20 Sacks kriegt.
Ja. Ich glaube, wir zwei feiern es auf jeden Fall auch, weil wir die Philly Defense in Downset Talk jeweils haben. Ne?
Jawohl.
Alter, das ist einfach ein Cheatcode und wer den Schedule der Philadelphia Eagles kennt, der weiß, das ist echt schön, was da die nächsten Wochen auch weiterhin kommt. Die Philly Defense kann man bedenkenlos aufstellen.
Ja, set and forget.
Set and forget, ja. Und jede Woche kriegst du wieder irgendwie so 10 bis 20 Punkte gefühlt aufs Konto, gut
Ja.
geschrieben. Und der andere muss sich durch irgendwelche Streaming-Scheiße durchkämpfen. Und
Ja.
dann wird doch irgendwie die Defense gebastelt, die da vom Waiver kam. Naja,
Ja,
genau.
ich habe auch mein Defense und Special Team, also Kicker, Philly Eagles und Ryan Suckup von den Bucks, der Kicker. Das ist
Ja.
ein absolutes Dream Team, kann ich nur empfehlen.
Ja,
Also.
ich habe jetzt Philly und Tyler Bass von den Bills.
Ah ja, der ist auch nicht
Der
schlecht, nicht
wurde in der
schlecht.
Bye Week
Ah.
gedroppt, deswegen habe ich gleich zugeschlagen.
Ja.
Ja, genau, so. Das war es jetzt mal zu den News und so weiter. Gut, dass wir keine Hörer-Trades gemacht haben, es wäre ja heute schon wieder nicht reingegangen. Wir müssen mal gucken, wie wir den Backlog abarbeiten. Darum kümmern wir uns, darum kümmern sich Zukunftsphil und Zukunftsfloh. Jetzt geht es erstmal um Vergangenheitsbewältigung sozusagen. Redraft der Rookie Class 22. Wir schauen uns mal an. 2 bis 3 Runden machen wir, je nachdem, wie schnell es geht. Vielleicht machen wir ja auch einfach nur eine sehr, sehr kurze dritte Runde. Denn ich muss auch ehrlicherweise sagen, so beim Ranking machen, wenn ich jetzt hier so Richtung 24, 25 schaue, da wird es dann auch echt rough, glaube ich, mit den
Ja.
Prospects. Und da können wir dann recht schnell durchgehen. Aber ich freue mich sehr, ja, hier jetzt halt auf das Board zu gucken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es geht jetzt darum, es geht nicht um den aktuellen Wert der Spieler. Man darf sie nicht jetzt verkaufen, weil der Spieler gerade mehr wert ist als der andere, sondern man muss jetzt diese Spieler auch behalten. Zumindest mal für eine relativ lange Zeit. Das heißt nicht, man muss sie bis ganz zum Ende reiten, aber man sollte zumindest auch noch bedenken, was könnte im nächsten Draft passieren, wie entwickelt sich die Offense in den nächsten 1, 2 Jahren und so weiter und so fort. Das heißt, damit geht's los und ich würde sagen, nachdem ich, sorry, den ersten Pick im Devi Mock Draft vor einigen Wochen hatte, darfst du diesmal mit dem ersten Pick beginnen. Und dann sag uns doch mal im Standardformat von uns Superflex PPR Tight End Premium, wen draftest du denn 1 overall?
Ja, ich bin nach wie vor bei Breece Hall.
Trotz der
Ja,
Verletzung.
trotz der Verletzung, ja. Ich glaube einfach, der ist jung genug. Ich glaube, die Rolle ist sicher genug. Und ja, ich glaube, er wird wiederkommen und wird doch viel Freude bereiten. Und dementsprechend nehme ich ihn weiterhin an der 1. Auch wenn der Abstand natürlich etwas kleiner geworden ist durch die Verletzung.
Ich muss sagen, ich habe es mir jetzt leicht gemacht durch den Pick, dass ich da an 2 picken darf, aber ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ich finde es echt ein Coinflip irgendwo. Breece Hall, verstehe, dass man ihn nach wie vor da oben nimmt, aber ja, ist halt, mal schauen, wie es jetzt weitergeht einfach mit ihm. Auch ich bin natürlich da nicht off, aber ich hätte mich wahrscheinlich anders entschieden und dann kann ich den Spieler jetzt einfach easy an der 2 draften. Das ist Drake London. Wide Receiver von den Atlanta Falcons. Starke Rookie-Saison in sehr kleiner Sample Size, weil er auch gar nicht mehr zeigen darf. Keine Ahnung, ganz ehrlich, wie wird sich auch seine Effizienz entwickeln, wenn er auf einmal in einer Offense spielt, die sehr oft den Ball wirft? Ich weiß es nicht, aber bisher sieht er sehr, sehr gut aus. Gefällt mir, deswegen nehme ich den Kollegen an der 2.
Ja, dann nehme ich meinen nächsten Spieler. Das ist Kenneth Walker, Running Back von den Seattle Seahawks. Und der spielt einfach sehr, sehr gut, sieht sehr gut aus. Und ich glaube, das ist ein Dynasty Running Back 1 auf die nächsten 2, 3 Jahre.
Ja, der Kollege hätte bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen, bis er dann vom Board gegangen wäre. Ich entscheide mich an der 3, sorry, ich bin jetzt an der 4 dran.
Ja.
Sorry. Für Garrett Wilson, Wide Receiver der New York Jets, finde er es irgendwo mit der, ja, beeindruckendste Receiver auch, den wir jetzt halt bisher, den wir bisher zuschauen durften, zeigt. was er kann gegen Man-Coverage, gegen Zone-Coverage. Irgendwie kann er halt alles. Und ja, natürlich ist das Problem, was machen die Jets auf Quarterback, denn Zach Wilson, sein Namensvetter quasi, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und deswegen, das ist so ein bisschen natürlich der Pain, der einen da verfolgt. Aber hier, ja, ich will das Talent einfach draften und deswegen Garrett Wilson für mich hier an der 4.
Ja, da kann man nur hoffen, dass es Robert Saleh sich mit seinem alten Buddy Jimmy G wieder vereint.
Es wäre tatsächlich unfassbarerweise wirklich eine gute Sache, ja.
Ja, also für Wilson auf jeden Fall. Nee, genau, ja. Das finde ich gut. Ist tatsächlich, wäre auch mein viertgerankter Spieler gewesen.
Okay, gut. Wen hast du denn jetzt an der 5?
An der 5, ich nehme dir den Schmerz schon mal ab.
Ja.
Ich habe an der 5 Chris Olave, Wide Receiver der Saints. Ja, absolut geisteskrank, was der im Moment natürlich da aufs Feld zaubert, weil er auch einfach die One-Man-Show aktuell ist. Michael Thomas kommt nicht aufs Feld, Jarvis Landry kommt nicht aufs Feld. Und dann bleibt ja nur noch Olave und er macht das auch wirklich gut, muss man wirklich den Hut vorziehen. Mhm. Und ich hatte jetzt vorhin, oder wir hatten beide heute mal auch in unsere Post-Draft-Rankings geguckt und da war Olave meine 6 und ist jetzt mein Wide Receiver 3 und dementsprechend hier an der 5 wäre er mein Pick.
Er war auf der 6 deiner Wide Receiver, oder? Denke ich mal.
Ja, genau.
Mein 6 overall.
Nein, ja. Mein Wide Receiver 6. Ich hatte ihn schon im Tier-Ranking auch mit einer First-Round-Grade, einer von 11 Spielern. Und ja, dementsprechend. Aber er hat also auf jeden Fall meine und ich glaube auch unsere Erwartungen übertroffen.
Bei weitem, besonders auch meine tatsächlich. Aber bei mir war er der Wide Receiver 8 sogar. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, das war ein Fehler, ihn so niedrig zu ranken. Auch hier, ich habe es heute schon mal gesagt zu dir, als wir geschrieben haben, man muss einfach Draftkapital, glaube ich, doch mehr respektieren. Er ging hier an Nummer 11. Klar, kann man jetzt auch wieder umdrehen. Da gibt es auch andere Kandidaten, da würde ich das dann auch wieder nicht gern machen. Oder da bin ich auch froh, die gefadet zu haben. Trotzdem, Chris Olave war wirklich stark und vielleicht da auch nochmal ein Takeaway. Klar wurde er überflügelt von Garrett Wilson und Jackson Smith und Jigba in seiner letzten Saison, aber auch nicht so extrem. Er hat ja auf ähnlichem Niveau zumindest mal performt bei Ohio State. Und da hätte ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen ihm das weniger ankreiden sollen. Natürlich habe ich nach wie vor Bedenken, was die Physis angeht. Ja, was so seine Rolle als klare Nummer 1 in der NFL-Offense angeht, aber er liefert hier wirklich starke Zahlen ab dieses Jahr und ich verstehe sehr, sehr gut, dass du ihn hier auch an der 5 genommen hast. Ja. Ist auch meine Nummer 5 tatsächlich jetzt nach Woche 8.
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr auch sehr gespannt, wie das sein wird, auch mittelfristig. Also klar, ich glaube, Thomas und Landry, ich glaube, das fällt mir jetzt mittlerweile auch schwer, da wirklich zu sehen, dass die nochmal wirklich brutal werden. Also ich glaube, er ist unter denen schon auf jeden Fall die 1. Aber natürlich die Frage, wie wird sich das entwickeln und wie wird sich auch sein Wert entwickeln? Das ist ja, ich sehe ihn so im Moment, ja, als ein bisschen besserer Devonta Smith vielleicht, so in die Richtung, sowas.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns auch lösen davon, dass er halt nur 190 Pfund wiegt und bei 6'1 Größe, also sein BMI ist halt wirklich nicht gut.
Vom Wert her,
und dachte ich. Achso, sorry, ja, gut,
so,
ja,
aber das war jetzt der Spieler, der mir so in den Kopf kam, also.
Ja, er kommt einem ja auch in den Kopf, wenn man ihm zuschaut, so, das ist halt, oder halt ihm so generell, wie er halt einfach, auch von seinem Bild her, ist er ja ähnlich, dass man sagt, okay, der ist halt sehr skinny, wenig physisch, gewinnt anders. Ja, der Typ legt gerade 2,6 Yards after catch pro Reception auf. Das ist wirklich, das ist ein erbärmlicher Wert. Das kann er halt nicht. Klar, auch bei einem 16er A-Dot und trotzdem 2,4 Yards per Route Run. Das ist extrem gut. Also es ist eine unfassbare Rookie-Saison bisher. Aber ja, ich weiß einfach nicht. Irgendwo, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig Ich kann es noch nicht hundertprozentig kaufen. Ich weiß auch nicht. Es also, ist einfach, ja.
Ja, für mich, wie gesagt, es ist eine Überraschung. Er ist sicherlich mittlerweile in der, ja, Top 18 Dynasty Receiver Riege, sowas. Also für mich jetzt persönlich nicht. Also Top 12 tue ich mich auf jeden Fall noch sehr, sehr schwer mit, auch bei den Namen, die da sonst so sind. Aber ja, wenn du so Kandidaten hast wie Michael Pittman, Devonta Smith, irgendwie so in die Richtung, da muss man sicherlich überlegen, wen man nimmt.
Genau, und das ist halt der Punkt, wo wir, also wenn du sagst, so Top 10 Dynasty Wide Receiver, das ist halt, oder dass du dir da halt extrem schwer tust, das noch ihn da hinzusetzen. Seine ersten Spiele in einer ja wirklich nicht besonders, also krassen Offense, die ihn jetzt halt so unfassbar anheben kann, das Spiel mit Andy Dalton. Man kann seine Rookie-Saison halt schon damit vergleichen, was Justin Jefferson abgerissen hat. Mal einfach nur von den Effizienzzahlen her. Und trotzdem tun wir uns halt extrem schwer, ihn da hoch zu ranken. Deswegen, also man merkt schon, wir sind halt immer noch deutlich also niedriger bei ihm. Ich glaube, ich weiß nicht, wo er jetzt gerankt wird, also im Markt, keine Ahnung. Aber ich denke, Top 8 Dynasty Wide Receiver Preise wirst du für ihn wahrscheinlich schon bezahlen müssen.
Also
warum sollte er denn niedriger sein als ein, ja, weiß ich nicht. Okay, AJ Brown hat jetzt einen Boomweg, aber ein T. Higgins, ein Jalen Waddle. Die sind doch, im Prinzip ist er doch auf deren Niveau angekommen mittlerweile. Rein vom Markt her, und wir sind halt immer noch, wir sehen halt doch immer noch ein bisschen, wir sind ein bisschen skeptisch noch.
Vielleicht sind wir auch einfach zu biased und
ist halt echt, das ist so ein bisschen die Sorge, die ich auch habe, dass ich sage, oh, ja, weiß nicht, weil vielleicht kann man ihn ja doch irgendwo noch kaufen und sollte ich es vielleicht tun, hin und her, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so recht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht zu sehr überreagieren und dann meine Evaluation komplett ins Klo runterspülen. Daher, ich verstehe, dass er bei uns zumindest bis zur 5 überlebt hat.
Ja.
Dann der nächste Spieler und da kommt jetzt unser Guy, Treylon Burks, nehme ich an der 6, natürlich sehr wenig gezeigt dieses Jahr, die ersten 2-3 Spiele kam er irgendwie nicht aufs Feld für die Titans, klar, das ist bei einem Coach wie Mike Vrabel nicht besonders überraschend für einen Rookie, dann, da war er noch relativ effizient, dann hat er ein Spiel mit bisschen höherer Snapshare gehabt und dann hat er sich verletzt, das war auch dann schon bisher die ganze Rookie-Saison. Ich glaube, dass er trotzdem, wenn er auf dem Feld war, gut aussah und daher glaube ich, er ist gut, good at football, deswegen will ich ihn auch weiter haben und kaufen. Treylon Burks, ich glaube, die meisten, die ihn halten, sind auch überzeugt von ihm, daher weiß ich gar nicht, wie viel bei Low eigentlich möglich ist, aber Treylon Burks an sich definitiv ein klarer Kaufkandidat und ich habe ihn überhaupt nicht abgeschrieben und daher nehme ich ihn hier an der 6 auch sehr selbstbewusst.
Jo, den habe ich tatsächlich sogar noch ein Stückchen weiter hinten im Moment, aber also der schon in dem Tier auf jeden Fall. Dann nehme ich meinen nächsten Kandidaten und das ist Kenny Pickett, Quarterback von Pittsburgh. Und ja, Pickett, ich habe es ja gesagt, als er Starter wurde, er hatte einen brutalst schweren Schedule und den hat er jetzt erstmal hinter sich gebracht, geht erstmal in die Bye Week. Ich glaube, man hat schon auch positive Ansätze sehen können. Dennoch natürlich 2 Touchdowns durch die Luft zu 8 Interceptions ist ja nicht so toll. für mich wirklich, aber die nächsten Spiele werden für mich entscheidend. Wenn der jetzt nach der Bye Week, müssen sie sich da ein bisschen was anderes einfallen lassen und dann wirklich auch muss er auch was zeigen und auch dann kommen wirklich Teams, die auch schlagbar sind und wo die Defenses jetzt auch nicht das sind, was wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben gegen ihn. Und er hatte dazu auch noch echt Interception Pech, wenn man sich die Spiele angesehen hat. Ich meine, wir haben damals drüber geredet, nach der ersten Woche, als er gegen die Jets reinkam, wo wirklich 2 seiner 3 Interceptions wirklich sehr, sehr fragwürdig waren. Und so hat sich es auch die letzten Wochen einfach durchgezogen. Er hatte einfach wirklich kein Quäntchen Glück. So, und ich denke, oder ich hoffe einfach mal für ihn, dass da so ein bisschen auch die Regression zum Positiven eintritt und wir dann ein durchaus besseres Bild bekommen. Wie gesagt, ich glaube, die Ansätze, die er gezeigt hat, sowohl durch die Luft als auch am Boden, können schon auch ja, für einen soliden Fantasy-Starter reichen.
Ja, 8 Interceptions bei 8 Turnover-worthy Plays, das ist definitiv nicht das Verhältnis, das man da normalerweise sieht. Von dem her wirklich unglücklich gelaufen für Kenny Pickett. Ja, ich muss sagen, ich weiß einfach nicht recht. Ich finde, man kann es einfach überhaupt nicht bewerten. Es hat jetzt natürlich die letzten Spiele Buffalo, Tampa Bay, Miami und Philadelphia und der 6,3, 3,7, 5,8 und 5 Yards per Attempt aufgelegt in den Dingern. Wenn er auf so einem Level weiter performt, wird er nicht lang Starter sein in der NFL. Das ist klar, das reicht nicht, viel zu schlecht, aber ist ein Rookie gegen eine wirklich üble, also gegen einen üblen Schedule. Ich will da den Stab überhaupt nicht über ihn brechen. Ich denke, die Steelers werden irgendwo an ihm festhalten. Klar, wenn die Steelers jetzt, weiß ich nicht, einen Top-3-Pick haben im nächsten Draft, dann könnte es schlecht laufen für ihn. Dann könnte er auch ersetzt werden. Ja. Aber dafür müsste er ja auch wirklich den Rest des Jahres sehr, sehr schlecht spielen und so weiter. Ich glaube schon, dass es weitergeht. Sicher nicht der absolute Floor-Spieler hier an der 7, aber ich verstehe auch, dass du Kenny Pickett an der Stelle dann nimmst, weil wir immer noch Superflex spielen und da die Quarterbacks nun mal sehr wertvoll sind.
Ja, und also ich bin ehrlich, ich hätte auch lieber Kenny Pickett als Zach Wilson. Für mich sah Kenny Pickett halt in den Spielen gegen die Gegner deutlich besser aus als Zach Wilson gegen Gegner. Und das ist für mich halt eben, wir müssen uns davon lösen, zu erwarten, dass Rookies so spielen wie Herbert, Mahomes, die Kollegen, weil das ist, oder Joe Burrow selbst, der ja auch in scheiß Umständen echt solide zumindest aussah. Das ist nicht die unbedingt die Baseline, aber ich sag mal, wenn man die Flashes hat und jetzt, wie gesagt, jetzt zählt's halt die Wochen nach der Bye Week und dann zählt's und klar, wenn es so weitergeht und er am Ende mit einer Quote von einem Touchdown zu 4 Interceptions dasteht, dann wird's wahrscheinlich kein langer Karriereweg als Starter. Das kann man auch natürlich ganz sicher sagen. Aber ich bin da noch frohen Mutes, deswegen hier meine 7 war es, ne?
Ja. Genau, der 1-7 Kenny Pickett. Gut, dann nehme ich doch an der 8 auch einen Spieler aus der Pittsburgh Offense. Nachdem du Kenny Pickett nimmst, gehe ich mit George Pickens und da muss ich echt sagen, ja, gefällt mir einfach gut, was er bisher liefert. Für mich aber auch ehrlich gesagt hier nach 1-6, nach Burks wirklich ein Tierbreak drin. Von dem her könnte ich hier aus mehreren tatsächlich auswählen, aber George Pickens zeigt, finde ich, gut, dass er auch einfach ein guter Wide Receiver ist, war auch gut am College und glaube ich, da war ich ein bisschen niedrig einfach in meinem Pre-Draft-Ranking, würde ich auch gerne noch, hätte ich gerne im, oder Post-Draft-Ranking, so muss ich ja sagen, hätte ich auch gerne im Nachhinein noch ein bisschen höher als Wide Receiver 7, weil ich ihn einfach auch nie gedraftet habe, deswegen. Und ja, George Pickens, finde ich, hat bisher gut ausgesehen.
Ja, mochte ich auch. Also ich mochte ja Pickens sehr, sehr gerne auch.
Und sowieso, ja. Und du schon. Bitte? Du schon, aber das ist auch genau dein Typ Receiver, dein Typ Spieler, dein Typ Receiver, den du auch gern magst.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also ich mochte Pickens und ich finde, das ist jetzt auch in eine Range, wo ich ihn auch auf jeden Fall genommen hätte. Und ja, für ihn wird es ja auch nicht schlechter. Jetzt, wo Claypool weg ist, glaube ich, dass die Offense halt nochmal ein bisschen mehr, wie gesagt, auf ihre guten Passcatcher anpassen und Pickens davon auf jeden Fall profitiert.
So, dann kommt dein 1-9 und ich hoffe jetzt, dass du den richtigen Spieler nimmst.
Nee, ich glaube, den Pick wirst du nicht mögen, aber ich habe hier jetzt zwei Spieler
im Prinzip. Bitte? Ja, dann weiß ich, ich glaube, ich werde den Pick sehr mögen, weil ich dann weiß, dass dass für mich was übrig bleibt, weißt du?
Ja, oder sollte ich jetzt, wenn ich jetzt taktisch vorgehen sollte, dann müsste ich jetzt ja den Spieler nehmen,
dann lasse ich ja meine Spieler auch fallen, deswegen.
Ja.
Wir so müssen schon real jetzt zu uns selbst bleiben.
Machen wir so, deswegen nehme ich jetzt Damien Pierce, Running Back Houston. Und ich verstehe die Houston Offense nicht so der Brüller, um es vorsichtig zu sagen. Und ich verstehe auch, das Draftkapital von Pierce war nicht, auch nicht so prickelnd. Aber ich hoffe einfach, hier, dass eben ja, Pierce so weiter produzieren kann, wie er das die letzten Wochen getan hat. Absolut guter Producer gewesen. Ja, natürlich, man muss aus Sicht sagen, er ist natürlich ein Sell. Da haben wir lang und breit drüber geredet und das ist gar keine Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass Dameon Pierce jetzt 6 Jahre ein Starting Running Back in der NFL ist. Glaube ich nicht, aber er macht es im Moment echt sehr gut. Dementsprechend muss man ihn in dieser Draft Class meiner Meinung nach auf jeden Fall in den Top 10 ziehen oder hätte man ihn ziehen müssen. Und dementsprechend nehme ich ihn hier jetzt an der 9.
Im Post-Draft-Ranking hätte ich ihn definitiv auch hier ziehen müssen. Ganz klar, einfach die Opportunity auf so einen Running Back zu nehmen, der ja in kleiner Sample Size am College auch gut aussah. Wir haben uns ja über Dameon Pierce auch unterhalten und gesagt, ja, geil, seine Yards after Contact per Attempt, der kann einen Ball fangen. Das war alles, eigentlich sah das alles gut aus, aber warum bekommt so jemand nur 120 oder was Touches pro Jahr maximal? Das war irgendwo das Problem. Und wir hier in diesem Format, in dem wir es machen, wo man sagt, man darf ihn irgendwo eigentlich nicht verkaufen, sondern man kauft eben ihn und damit die Rolle oder man kauft ihn zumindest mal bis zum NFL-Draft 2023. Da hätte ich ihn halt jetzt noch nicht genommen. Und das führt uns genau dazu, wo du auch gesagt hast, er ist ein Sell. Und zwar wirklich Elijah Mitchell, wer hier der andere Kollege, James Robinson davor. Es sind einfach immer wieder diese Tag 3 Picks, die dann ersetzt werden. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, dass es passiert, weil es so unglaublich absurd ist, wenn du einen guten Spieler hast auf der Position oder zumindest einen Above Average Spieler, dass du dem wieder einen anderen vor die Nase setzt.
Ja.
Ja, ich würde ihn wirklich, ich würde es wirklich jedem nochmal ans Herz legen, ihn jetzt zu verkaufen.
Ja, ich gebe dir ja recht. Insofern, es hängt jetzt auch vieles davon ab, einfach, wer wird in Houston verantwortlich sein? Weil das wissen wir im
Ja.
Prinzip so noch gar nicht. Und
Stimmt.
wenn du einen vernünftigen offiziellen, einen vernünftigen Head Coach bekommst, und Dameon Pierce, ja, ist wahrscheinlich einer der Top 3 Spieler auf seiner Position oder beziehungsweise im Roster der Houston Texans, dann sollte derjenige wahrscheinlich erstmal sagen, okay, auf Running Back haben wir vielleicht erstmal keinen Need, weil wir jetzt noch auf 20 anderen Positionen Need haben.
Klar.
Und deshalb, ja, ist es für mich eigentlich in dieser Situation tatsächlich schwer vorstellbar, dass er ersetzt wird. Ansonsten gebe ich dir natürlich immer recht. Wir haben die Beispiele so häufig gesehen im Draft, dass dann einfach, ne, Michael Carter ist das jüngste Beispiel. Wir
Ah
haben es
ja,
ja,
stimmt, der war das noch, genau.
der wirklich solide gespielt hat, aber ja, es einfach klar war, die Jets hatten so viel Draftkapital und sie haben ja im Prinzip das auch angedeutet und dann musste der Running Back Pick auch kommen und ja, dementsprechend, aber also da würde ich jetzt schon den Gamble eingehen und sagen, okay, wir kriegen noch zumindest noch eine zweite Saison, Dameon Pierce in dem Format, was wir hier machen, aber natürlich, wenn ich jetzt verkaufen könnte, dann würde ich das auch tun.
Ich glaube, vielleicht einmal ganz kurz ein Kon Nee, vielleicht eine Contrarian Opinion, so darüber, also wie wir über die GMs auch denken, die sich dann gegen Michael Carter und James Robinson entschieden haben und damit frühen Picks auf Etienne und Breece Hall gegangen sind. Wenn wir jetzt sehen, wie Breece Hall aussah in der NFL, wie Travis Etienne jetzt aussieht in der NFL, man kann ja schon, finde ich, einen Case dafür machen, dass diese Picks auch nicht komplett scheiße waren. Das sind wenigstens richtig gute, explosive Spieler. Natürlich waren das vielleicht nicht die drängendsten Needs und ich verstehe schon den Punkt, warum draftest du einen Running Back so hoch und so weiter, aber ganz ehrlich, das ist mir auch zu einfach eigentlich als Ansatz, dass man dann sagt, der geht nur wegen des Positional Values gar nicht der Pick, weil ich ja schon eigentlich finde, so, wenn du einen Difference-Making Running Back hast, dann glaube ich schon, dass der auch das wert sein kann im Vergleich zu, dann darfst du nämlich gar keinen Interior O-Liner nehmen, da darfst du gar keinen Safety nehmen, da darfst du gar keinen Off-Ball-Linebacker nehmen. Dann haben wir irgendwann eine erste Runde mit Quarterbacks, Edge, Wide Receiver, Tight End, Cornerbacks und dann und sonst nichts. Sonst ist jeder Spieler ein Reach. Und das ist doch auch ein Quatsch irgendwie.
Ja, und also seien wir mal ehrlich jetzt, und das ist das, schau dir die Jets Offense doch mal mit Breece Hall an. Also, sorry, ne? Ich sag mal, ich verstehe auch die ganzen Sachen, aber schau dir eine Jets Offense ohne Breece Hall jetzt an, schau dir eine Titans Offense ohne Derrick Henry an, und solche Sachen. Also das sind schon Unterschiede. Ja. Das finde ich schon. Und auch guck dir auch einen Kenneth Walker an, was der teilweise für Plays macht. Also ich glaube schon, dass das in gewissem Maße schon einen Unterschied macht auch.
Ja. Denke ich auch. Und deswegen, also wie gesagt, Running Backs don't matter, alles okay. Ich verstehe schon, dass es natürlich Running Back-Typen gibt. Und natürlich war CEH als Pick an der ersten Runde von den Chiefs scheiße, aber hätten sie damit Christian McCaffrey gedraftet als Rookie an der 32. Stelle, hätten alle es tot gefeiert, weil er einfach so unfassbar viel besser ist als das, was sie davor hatten. Also es ist zu simpel. Damien Pierce, einfach mal sehen, was aus ihm wird. Ich finde, er sieht auf jeden Fall richtig gut aus bisher. Da gebe ich dir komplett recht. Wenn der sich durchsetzt und das bleibt, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er hier an 9 wirklich ein Value ist. Wie gesagt, ich hätte ihn nicht genommen, vor allem im Hinblick auch auf den Spieler, den ich jetzt an der 10 nehme. Und da bin ich sehr sicher, dass das dein Coinflip war. So, das wäre die Alternative gewesen, das ist Jameson Williams von den Detroit Lions. Wir haben von Jameson gar nichts gesehen bisher. Ich glaube auch nach den letzten Berichten nicht, dass man ihn dieses Jahr noch großartig sehen wird. Die Lions scheinen es sehr langsam zu spielen mit ihm, aber ich glaube, dass er ein sehr explosives Element in diese Offense reinbringen wird. Und ja, hat komplett dominiert dabei Alabama im letzten Jahr, und nachdem man jetzt sieht, wie es in Alabama aussieht, wenn er weg ist und dass da niemand in diese Rolle reintritt, finde ich, also denke ich jetzt auch nochmal ein bisschen anders über ihn und den Skill, den er da mitgebracht hat, das eben auch so zu bündeln oder so an sich zu reißen. Es ist nicht so einfach gewesen für ihn, das, also diese Targets da eben auch so effizient zu nutzen, und sonst würde es ja jetzt ein Jermaine Burton machen, irgendeiner der Freshmen machen, irgendeiner der Sophomores machen, und keiner hat diese Production.
Nee, also klar, Jameson war tatsächlich mein Coinflip auch, und da bin ich auch echt gespannt. Es ist hier einfach die Wundertüte, die wir haben, und wo du das gerade sagst, ne, im Prinzip Detroit, wir haben es ja vorhin gehört, den Trade von Hockenson, so sieht schon fast nach Tanking aus, ne? Also die lassen Jameson ganz entspannt zurückkommen, traden ihren Starting Tight End weg und so und sammeln nochmal Munition, um hochzutraden für ihren Quarterback bestimmt. Also ich glaube, dass wirklich die tanken, um sich dann Bryce Young zu holen, Bryce zu Jameson wieder. Das wäre natürlich brutal.
Ja, Jameson sollte da, ich glaube auch da wieder, das ist schwer, ihn zu kaufen, aber weil halt jeder, der ihn gekauft hat oder gedraftet hat, hat gewusst, worauf er sich einlässt. Ja. Sollte da jemand unverhofft jetzt Contender sein und deswegen da noch sitzen, dann versucht doch Jameson vielleicht loszueisen.
Ja, also aber wirklich auch, ich habe das mehrfach probiert auch, und auch wieder ein Indiz dafür, dass Dynasty Owner schlauer geworden sind.
Ja.
Du kannst Jameson Williams kaum günstig kaufen.
Ja, ich weiß gar nicht. Was bietet man? Würdest du einen 23 First Late für ihn anbieten?
Nein.
Ja, dann ist natürlich auch.
Ja, also, eher ein Spieler plus ein Second beispielsweise. Also ich probiere es, solche Spieler zu kaufen. Ich gehe nicht hin und frage jetzt 1:1 für so einen Spieler an. Das ist immer schwierig, weil dann weiß derjenige, oh, jetzt will ja jemand den haben, der hat ja viel Wert, bla. Das ist immer schlecht. Solche Spieler musst du immer in Deals mit reinwerfen. Und dann irgendwie so, ja, pass mal auf, gib mir den noch, ne, so, anstatt den 23 Second noch zu fordern, nimmst du dann so einen Spieler mit. Ne, das sind ja die Deals, wie du solche Spieler holst. Und ja, man muss natürlich nur aufpassen, dass man dann nicht Jamal Williams erwischt. Das kann
das
nämlich auch.
Das wäre ärgerlich.
Das kann nämlich auch passieren. Ist mir einmal passiert. Ich konnte das Offer dann noch schnell genug zurückziehen, aber ja. Auch so.
Das würde tatsächlich wehtun, ja, wenn sowas passiert, ja. Gebe ich dir recht. Gut, ja, das zu Jameson. Dann, wer ist denn hier für dich an der 1.11 jetzt dran?
Boah, ich habe mich so schwer
jetzt
getan.
Ah ja.
Ich habe mich so schwer getan.
Sind natürlich auch genau die Spieler weg, gell? Ist jetzt auch keiner übrig geblieben.
Nee, genau. Von deinen Kollegen. Also meine Top 10 ist jetzt auch genau so vom Board gegangen, in ein bisschen unterschiedlicher Reihenfolge. Ich habe mich nämlich vorhin einfach hingesetzt, habe bei Sleeper einen Mockdraft gemacht, selber und die Spieler dann eingesetzt. Und boah, 1.11, ich habe hin und her geschoben und dachte, boah, das ist ja ganz grausig. Bin dann aber bei Romeo Doubs hängen geblieben.
Boah!
Ja, und das ist echt früh, bin ich auch komplett unglücklich mit, bin ich ganz ehrlich, aber ist ein Spieler, der Spielzeit sieht. Und ja, ich glaube, das wird den hier Rest
den
des Jahres.
Krass.
Ich glaube, das wird den Rest des Jahres so bleiben. Aber ich glaube, das ist hier sein Wert für mich, glaube ich. Und ich finde einfach, also ich bin jetzt auch kein riesen Dubs-Truther, ne? Könnte man jetzt fast meinen, bin ich nicht. Aber da sieht man mal im Prinzip, wie, also ein Dubs würde ich aktuell mit vielleicht im 23er Draft mit so einem Mid-to-Late-Second vielleicht bewerten. Boah, und selbst da, Und selbst damit wäre ich wahrscheinlich, da hätte ich schon Bauchschmerzen mit so einem Pick dafür, für den Spieler abzugeben. Das unterstreicht für mich aber, wie schlecht die Klasse jetzt auch so sich entwickelt hat auch noch. Also wir waren ja alle dann auch nicht komplett vollends begeistert, aber die Klasse hat sich auch echt nicht gut entwickelt im Weiteren. Und Ich habe jetzt hier mehrere Spieler wirklich gleich auf und hätte jetzt hier auch statt Dubs noch 8 andere nennen können, glaube ich. Aber das ist jetzt der Spieler, der es geworden ist und dementsprechend Romeo Dubs.
Also ich kann prinzipiell verstehen, wo du herkommst, gar keine Frage. Ist natürlich so, wie du sagst, er sieht Spielzeit, er schafft es aufs Feld und ich muss gerade mal gucken, ich weiß gar nicht, was hat er für ein Target-Share jetzt bisher aufgelegt. Das ist auch also alles andere als schlecht für einen, wie sagt man hier, für einen Rookie. In dieser Aaron Rodgers-led Offense ist er irgendwie die Nummer 1. Ich weiß auch nicht, ob das mehr so Management by Accident ist, aber ja, 18% Target Share ist okay. Yards per Route Run ist okay, aber hat halt massive Drop-Probleme. Da muss man wiederum sagen, das ist auch ein bisschen fluky, kann er sich auch verbessern. Von dem her ist, glaube ich, in Ordnung, ihn auch wirklich signifikant nach oben zu schieben. An der 11 hätte ich ihn jetzt nicht gesehen.
Ja,
da werd ich dann doch nach wie vor meinem Guy Sky Moore hier ganz klar beistehen, den schnapp ich mir hier an 1.12 und aus meiner Sicht haben wir noch nicht viel gesehen, was mich von Sky Moore wegbringen sollte. Wenn er aufs Feld kommt, dann sieht er gut aus.
Dann macht er Punch.
Die Chiefs, ja, das ist ja, sie brauchen ihn, bitte, er hört auf damit, hört wirklich auf damit, ihn auf als Punt-Returner einzusetzen. Junge, 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 was ist los mit den Chiefs? Vielleicht haben sie ja deswegen auch Kadarius Toney geholt. Bitte, lass Kadarius Toney Punts returnen. Es ist wirklich, ich kann es nicht anschauen, dass das immer wieder passiert.
Wenn du für einen Punt-Returner einen Dritt- und einen Sechs-Runden-Pick ausgibst, ne? Das wäre massiv, aber gut.
Das wäre auch massiv, das stimmt. Aber gut, andererseits, wenn du, bevor du jedes zweite Spiel einen Fumble kassierst, ist es vielleicht auch wieder wert. Aber vielleicht solltest du dir dann auch irgendwie eine andere Lösung, ist ja egal. Auf jeden Fall, Sky Moore, wenn er aufs Feld kommt, sieht er Targets, Yards per Route Run sind gut, in kleiner Sample Size. Ich hoffe einfach darauf, dass er irgendwann aufs Feld kommt. Natürlich muss ich auch sagen, mit dem Trade jetzt für Toney habe ich dieses Jahr ein bisschen abgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass er ein sogenannter Faceplanter sein wird. Das heißt, mehr als eine Runde im ADP rutschen wird nach Jahr 1. Das ist eigentlich ein ganz klares Sell-Signal. Dementsprechend wird er aber auch wenig wert sein. Ich glaube, dass ich Sky Moore einfach nur halten werde, sogar auch in der Offseason kaufen werde. Es muss einfach Opportunity da sein, irgendwie. Ich glaube nicht, dass die MVS, Hartman, Juju und so weiter halten. All das, was wir für Toney quasi angeführt haben, was da gut gehen kann, kann für Sky Moore auch gut gehen. Deswegen bin ich noch drin und hoffe einfach, dass er doch gut ist. Ganz ehrlich, mehr bleibt mir auch wahrscheinlich an dem Punkt nicht.
Ja, also den hätte ich deutlich, auch deutlich, deutlich später gehabt, Sky Moore. Ich bin ehrlich, ich habe da ganz wenig Hoffnung nur noch.
Das ist gut, wenn du anfängst zu zweifeln, dann werden das auch schon viele Manager tun, die ihn halten. Dementsprechend sollte ich
Bestimmt.
vielleicht mal rausgehen und ein paar Angebote rausschießen.
Bestimmt. Also ich glaube, du kannst sie bestimmt für zwei Third-Round-Picks kaufen. In manchen Ligen, nicht in jeder. Es gibt immer
Ja,
die
klar.
Truther,
Ja,
deine
klar.
Jünger, aber nein,
Ich
also
kann immer James Mitchell anbieten.
wow.
Ja.
ja, boah, nee.
Ich werde nicht überbezahlen, ne? Ich habe schon viele Moore Shares, so
Ja.
von dem her, ich werde jetzt nicht kaufen, ich werde ihn jetzt nicht aggressiv kaufen. Du hast vorher das mit dem 23 Second gesagt, auch hier 23 Second. Wenn
Ja.
es ein Late ist, würde ich ihn bezahlen, aber wenn wir hier mit Early sind, dann bei weitem, also auch wieder mich komplett raus, dann sage ich auch, nee, passt schon, ich habe meine Shares schon, von dem her, ich würde ihn wirklich auch nur low kaufen wollen, bin ich auch ganz ehrlich.
Ja, da kann man auch lieber den frischen Shot auf einen Zweit-
Ja.
oder Drittrunden-Receiver im nächsten Draft nehmen. Gut, dann bin ich wieder dran. Und
Ja.
ja, wir sind hier nach wie vor im Wasteland unterwegs. Und ich nehme mal jemanden, den ich eigentlich auch gar nicht mochte, aber der zumindest Ansätze gezeigt hat, der sich jetzt anscheinend das Hemmi aber so sehr zerstört hat, dass er jetzt nicht mehr aufs Feld kommt. Aber Jahan Dotson,
Okay, ja.
ne, Respect the Draft Capital, da haben wir es wieder. Und er hat Spielzeit gesehen, also hat richtig hohe Snapshare-Zahlen gehabt, wenn er fit war, wurde auch eingesetzt, war das Red Zone Target. Target Share hätte natürlich noch besser werden können oder werden sollen. Aber ja, also es waren zumindest Ansätze da, mehr als bei vielen anderen Rookies und dementsprechend finde ich es fair, Jahan Dotson hier zu nehmen.
Ja, da bin ich wieder eher raus. Hat ein paar Touchdowns gefangen, das ist es.
Ja,
Ansonsten wäre er gar nichts
selbstverständlich.
mehr wert.
Ja,
Und ja.
naja, gut. Das hat er zumindest kein Move voraus.
Das stimmt. Ah, naja, das stimmt zwar, aber seine Target Rate ist deutlich niedriger. Und da kommt es wirklich drauf an, was präferiert man? Lieber den Rookie, der aufs Feld kommt und schlecht produziert, oder den Rookie, der nicht aufs Feld kommt, aber wenn er drauf kommt, gut produziert?
Tja, gar nichts von beiden. Also, Jahan Dotson ist auch
Ja.
kein Spieler. Jahan Dotson, mit dem will ich
Ja.
auch, ist auch ein Spieler, mit dem ich nichts zu tun haben will.
Ja. Wir sind hier an 201, es ist so krank.
Ich glaube einfach
Uff.
schon, dass der einfach auch durch sein Draft-Kapital und durch seine Position in der Offense schon auch eine Rolle spielen wird. Auch zukünftig, was das wert sein kann, das muss man mal sehen. Man muss jetzt hier aus der Perspektive, wie wir es betrachten, dann vielleicht darauf hoffen, dass Washington vielleicht ein Quarterback nochmal ein Quarterback-Upgrade holt. Nicht auszuschließen. Receiver-mäßig werden sie wahrscheinlich eher nichts machen, werden vielleicht sogar eher schlechter werden. Wer weiß, ob ein McLaurin oder ein Curtis Samuel da dann noch das Team
Bleiben,
verlassen. Ne? Weiß man nicht. Und ja, dementsprechend finde ich Dotson hier, ja, ist der Einäugige unter den Blinden.
True. Dann habe ich auf der 203.
Und wenn du zwei.
202, völlig richtig. Ich habe hier an der 20, oh, ich habe hier schon meinen Spieler reingeschrieben, siehst du. Ich picke Rashad White, Running Back von den Buccaneers. Lenny ist ziemlich washed, glaube ich. Sieht nicht gut aus da bei den Bucks. Und Rashad White, wenn er aufs Feld kommt, wenn er den Ball sieht, gefällt mir eigentlich gut. Auch hier einfach, ehrlich gesagt, viel. Ja, gehen auf Ceiling, Outcome. Er ist einfach ein guter Passcatcher. Gefällt mir natürlich gut in PPR-Formaten als Running Back. Ja, ich mag ihn eigentlich. Ich hätte ihn sogar ein bisschen eher genommen. Sogar da waren halt noch, war halt Sky noch da, so den ich auch gern mag. Aber deswegen, ich mag ihn.
Ja, für mich hier auch in der Range auf jeden Fall mit drinne. Rashad White, ich habe so ein bisschen Angst, er ist auch ein sehr alter Rookie, Ne, das wussten wir. Ansonsten haben wir ihn auch, finde ich, sehr gut evaluiert. Ich habe auch ein paar Rashard White Chairs einfach auch an dem Punkt ungefähr genommen. Das Problem ist einfach, ich habe hier so ein bisschen Angst, dass wir in eine Aaron Jones, AJ Dillon Situation reinschlittern. Und ja, das Einzige, was da wirklich helfen kann, ist vielleicht Karriereende, Brady, Bucks gehen in den Rebuild, schmeißen Lenny raus und er wird der Starter. So, das ist das Szenario, was man so ein bisschen, auf das man hoffen kann. Aber sonst ist es halt schwer, da zu sehen, dass er da schnell signifikant oder schnell der Starter wird, bevor er 25 ist. Und das ist nicht gut.
Das stimmt natürlich, aber wir halten uns halt auch im Wasteland auf.
Ja,
203.
absolut.
Wen darf ich dir dann an 203 schreiben?
Ja, puh,
Es wird
boah.
immer schlimmer.
Ja, ich nehm mal den nächsten Commander und nehme Brian Robinson.
ja,
Ja,
okay.
auch
Spannend.
kein. Auch. Ja, man muss da wirklich hoffen, dass da Antonio Gibson vielleicht nach der Saison irgendwie getradet wird oder ich weiß gar nicht, ist das schon im letzten Vertrag, ja, nee, vorletzten, glaube ich, ne? Ja, so, und dass der irgendwie weggeht. Ryan Robinson, eigentlich der Liebling der Coaches, aber ja, in der Rolle natürlich auch limitiert. Man muss wirklich darauf hoffen, dass er mehr Spielzeit bekommt und auch ein bisschen Pass-Catching-Work mitbekommt und dann kann er auch einen Wert haben, aber ja, auch.
Schwer.
Fällt mir auch schwer, ne? Also da wirklich große Sprünge und wirklich dran zu glauben. Also,
Ja.
boah.
Auch eher ein Sell-Kandidat im Moment, wenn da jemand dran
Und es
glaubt.
ist so schwierig, solche Spieler zu verkaufen. Auch hier
Ja.
wieder, wir werden noch gleich nachher nochmal einen Kandidaten hören, glaube ich, wo der im Prinzip fast der gleiche Spieler ist. Und ja. Das ist so schwierig, diese Running Backs, die wirklich keine Pass-Catching-Work haben, zu
Ja.
verkaufen. Weil die machen dann 10 Punkte pro Spiel und
Ja.
ja, entweder Touchdown oder nicht und dann kriegst du sie halt echt wirklich schwierig verkauft. Aber wenn du einen Second
Ja.
für ihn bekommst, musst du es eigentlich mitnehmen.
Ja, würde ich auch auf jeden Fall machen. An 204 schnapp ich mir dann natürlich Wandale Robinson. Ich mag den Spieler sowieso, mochte ihn. Pre-Draft, Post-Draft, wann auch immer, hat jetzt ganz solide ausgesehen in den ersten Spielen oder hat Flashes gezeigt zumindest. Ja, ich bin auch mir bewusst, dass wahrscheinlich ja seine Rolle und seine Fantasy-Produktion ein bisschen limitiert sein wird, immer. Aber trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn Wandale Robinson irgendwann mal eine Wide Receiver 2 Saison, vielleicht die ein oder andere Wide Receiver 2 Saison spielt, über die nächsten Jahre. Und ich finde ihn hier einen soliden Value. Ich weiß, dass ich für ihn wahrscheinlich, also ich habe hier kein Ceiling aller, irgendwann bekomme ich einen First für ihn, sondern das ist halt jemand, den nimmt man so mit und in PPR sollte er ganz solide produzieren über die Jahre hinweg. Ich glaube, dafür ist er gut genug als Spieler.
Ja, der neue Tyler Boyd, ne?
Ja,
Haben wir mal drüber geredet.
genau.
Naja, ich find ihn nicht uninteressant, aber wie gesagt, sehe absolut kein Ceiling und glaube nicht, dass da irgendwie ein Wertgewinn möglich ist. Deswegen, wenn ich einen 23 Second für ihn bekomme, sofort verkaufen. Und ich finde ihn aber an der Stelle völlig fair, ne? Also ich finde den
Ja.
Draft-Pick an der Stelle völlig fair und das ist auch okay, aber jetzt vielleicht hat man ihn für einen Early Third draften können und wenn man jetzt den 23 Second für ihn bekommt, dann ist das ein schöner, netter Wertgewinn, den man mitnehmen kann und tschüss.
Ja.
Ich
Ja, kann ich dir nicht widersprechen.
gehe jetzt hier an der Stelle dann mit 205 mit Alec Pierce. Wide Receiver von den Colts. Der hat auch durchaus Flashes gezeigt, war so eher ja, der Deep Threat, Big Play Receiver in der Offense eher und ja, hat also wie gesagt, hat Flashes gezeigt, fand ich ganz in Ordnung. Ist für mich aber auch ein Spieler, spielt zwar Outside, aber und ist ein athletisch gar nicht so schlecht, aber ist für mich auch so ein Spieler, der wahrscheinlich in der gleichen Range sein wird wie Wandale Robinson, was den Wert betrifft. Der, ja. Du hast Pittman als Ex-Alpha in der Offensive und ja, dann kriegt er halt so ein bisschen den Rest und das ist im Moment nicht viel wert gerade. Mal gucken, was da auf Quarterback auch passieren wird. Aber es können natürlich auch nicht alle einen Quarterback draften und bin gespannt, wo die Colts am Saisonende dann stehen werden, was den Pick betrifft.
Verstehe ich, ja. Alec Pierce definitiv auch bei mir hier so in der Range auf dem Zettel, kann ich überhaupt nicht kritisieren, den Pick. Ich werde dann an 206 mit dem ersten Tight End gehen und ja, tatsächlich für mich, ich bin wieder zurück zu meinem Post-Draft, Pre-Draft-Ranking, Greg Dulcich habe ich jetzt hier auf dem Board. Finde ich, spielt einfach gut, jetzt wo er aufs Feld kommt und ja, gefällt mir, könnte ein guter, solider Titan sein für Dynasty going forward, wenn man den hat, der bringt einen nicht um, hat jetzt immer gut gespielt, hat eine gute Rolle, vor allem bei den Broncos, mag ich.
Ja, wäre auch tatsächlich mein nächster Pick gewesen und ja, kann man nichts gegen sagen, ist ein Spieler, den man echt günstig bekommen konnte in Rookie Drafts, einfach durch die Situation. Und ja. Der jetzt wohl der Starter ist, ne? Relativ klar, ja. Und dementsprechend, da, das sah alles echt solide aus.
Wer Greg Dulcich mag und mochte, hätte auch James Mitchell mögen sollen. Okay. Sehr ähnliche, also Stärken, sag ich mal, im Profil.
Ja, okay. Der Unterschied waren natürlich drei Draftrunden und ein anderes College.
Der eine war fit, der andere verletzt.
Ja. dann mache ich mal weiter mit Tight End.
Ja.
Und nehme Daniel Bellinger von den Giants.
Okay. Ja, krass.
Der Starter ist, der wirklich Flash auch gezeigt hat. Und der Offense fehlen Waffen. Die werden auch nicht alle Schwächen beheben können. Und dementsprechend wird er auch wahrscheinlich weiter Starter sein.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ist ein super Spieler, glaube ich. Also er hat halt genau das, was wir auch bei Titans mögen. Er hat eine gute Athletik, kam jetzt aufs Feld, unglücklich mit der Verletzung gelaufen. Aber ja, bin auch ein großer Fan von ihm und freue mich auch, dass ich ihn im ein oder anderen Rookie-Draft halt spät genommen habe. Da sieht man wieder, Athletik wins bei Titans.
Wahnsinn, ja.
Aber ich mache jetzt auch wirklich das Tight End Trio gleich voll und drafte hier Trey McBride, Tight End von den Arizona Cardinals. Natürlich bei ihm ganz, also gegenteilig, er liefert überhaupt nicht gut, kommt kaum aufs Feld. Wenn er aufs Feld kommt, auch nicht besonders, sieht auch nicht besonders gut aus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht ihn, gerade auf Tight End kann man auch nicht erwarten, dass es sofort läuft. Hat halt so eine typische Tight End Rookie Season. Hier glaube ich ans Draftkapital und an die Rolle und auch ein bisschen ans Talent. Der hat ja auch nicht kein schlechtes College-Profil. Deswegen Trey McBride für mich hier an 208 ein solider Spieler.
Ja. In Tight End Premium. Ich hätte ihn so früh wahrscheinlich noch nicht genommen, aber ja, er hat halt auch Zach Ertz vor der Nase. Ne? Das muss man so auch sagen.
Der weiß auch, wie viele Jahre noch. Das ist das andere Problem.
Ja, genau. Gut, ich gehe dann mit Christian Watson. Und
oh, das sind Bauchschmerzen. Ich merke sie richtig bis hier rüber.
Ja, und hoffe einfach mal, das ist einfach ein Shot jetzt an der Stelle, zu sagen, klar. Okay, in der Offense sollte es vielleicht eine Möglichkeit geben. Und deshalb Christian Watson von den Packers.
Jetzt hat der tut mir auch weh. Oft gedraftet schon in Rookie-Drafts, spät in der zweiten Runde. Von mir auch überhaupt kein Hit bisher, aber scheiß drauf, ehrlich gesagt. Ich mach's trotzdem. Isaiah Spiller, Running Back von den Chargers. Tut sich schwer, aufs Feld zu kommen und so weiter, aber ist extrem jung. Mir gefällt immer noch das Skillset, das er hat. Size, also gerade gepaart mit seiner Size. Ich finde, es gibt hier an der Stelle kaum tut mir schwer, einen besseren Shot zu sehen. Man könnte hier sicher diskutieren über den einen oder anderen, der vielleicht bessere Chancen hat. Aber ja, Isaiah Spiller, ich will ihn noch nicht aufgeben.
Ja, ich nehme dann mal, wenn wir so bei Running Backs sind, die eine Chance haben, nehme ich mal Isaiah Pacheco.
Ah ja.
Der bekommt ja durchaus seine Rolle und ist ja sogar der in Anführungsstrichen Starter in Kansas City, also ne, für was auch immer es wert ist. Wer weiß, vielleicht wird daraus ein bisschen mehr. Ich nehme hier den Chat einfach und wir schauen mal, wie sich das so entwickelt.
Hätte ich auch relativ bald auf dem Zettel gehabt. Ich schnapp mir jetzt an 2:12, um die zweite Runde zu schließen. Malik Willis, Quarterback bei den Titans. An dem Spot, ehrlich gesagt, einfach der beste Mix aus, ja, sag ich mal, Hit-Wahrscheinlichkeit und Hit-Impact. Denn wenn er jetzt doch irgendwie noch hittet, dann wird er halt massiven Value dazu gewinnen. Klar, ich weiß auch, es sieht schlecht aus, dass das passiert. Also, das ist einfach nur, das ist ein reiner Shot. Denke nicht, dass das klappt, aber ich finde, mir entgeht hier auch nicht zu viel an bei den Alternativen, die an Bord sind.
Nee, das stimmt wohl. Also ja, ich hätte ihn jetzt auch in der Range auf jeden Fall gehabt. Finde das völlig in Ordnung. Aber ja, ich bin auch sehr froh, dass ich keinen einzigen Malik Willis-Share in den ersten zwei, oder überhaupt gedraftet habe, aber also in den ersten zwei Runden gedraftet habe. Und ja, ich brauche keinen Malik Willis-Share. Aber natürlich, das Ceiling des Picks ist unbestreitbar.
Gut, machen wir noch einen schnellen Durchgang, die dritte Runde.
Ja,
können wir. Ohne die Spieler großartig, ohne das zu kommentieren, denn da gibt es jetzt auch nicht mehr viel.
Nee, gut, dann starte ich mal, nehme hier Tyler Allgeier, bekommt Snaps, bekommt Carries, die anderen sind alt und deswegen kann das was werden.
Gut, dann schnapp ich mir Sam Howell, Quarterback von den Commanders. Ich weiß, kein Draftkapital, extrem niedrige Chancen, dass das jemals was wird. Aber ich habe es irgendwie noch nicht aufgegeben, dass wir doch recht hatten bei ihm und nicht die NFL.
Schön wär's. Ich nehme Jelani Woods. Titans brauchen länger und er ist dann ein Jahr da gewesen. Und könnte dann nächstes Jahr vielleicht noch eine größere Rolle bekommen.
Und hat auch Riesenathletik. Ja. Also definitiv
Monstrum,
interessant.
Ne? Wahnsinn.
Ja, absolut. Wandelndes Big Play, muss man echt sagen, finde ich so. Vom Prinzip her ist echt stark. Dann sind wir hier an 304 und jetzt erlöse ich mal meinen Guy David Bell. Er ist ähnlich wie Jahan Dotson, ohne Draftkapital, kommt aufs Feld, aber produziert überhaupt nicht und er fängt nicht mal Touchdowns. Also es ist wirklich absolut horrend. Die einzige Hoffnung, an die ich mich, wenn dann irgendwie noch klammern kann, ist mal schauen, was passiert, wenn der schon Watson zurück ist. Aber es ist wirklich übel. Es ist ganz, ganz schlecht und deswegen, ja, ich kann ihn nicht früher nehmen als 304 und das ist das größte L der ganzen Draft-Class für mich. Ich habe ihn ja gut, okay, Gott sei Dank, ich muss ihn nicht so früh nehmen. Ich habe ihn aber oft 202 sogar genommen und da ist wirklich so im Nachhinein, ich könnte mir echt ins Gesicht treten, dass ich da nicht einfach Damien Pierce und die Opportunity in diesem Houston Backfield einfach genommen habe, sondern da dachte, komm, geh aufs Talent. Ein Learning, das nicht zu übertreiben.
Ja, das stimmt. Ja, komm, ich nehme mal James Cook.
Das ist auch ein Pick, der wehtut da Anfang der zweiten Runde, ne?
Ja, oder teilweise Ende der ersten. Ich hab auch echt ein paar James Cook-Shares gedraftet. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Wir können hier jetzt mal gerade einen Live-Look machen.
Ich habe noch 4 David Bell-Shares, by the way.
Okay. Ja, ich habe nur noch 2. 4 von 15. Ja, okay. Ich habe nur zwei James Cook-Shares, das ist durchaus ertragbar. Aber ja, ne, man kann jetzt hoffen, dass er vielleicht von Naeem Hines ein bisschen lernen kann und sie dann Naeem Hines nach der Saison aus Cap-Gründen cutten und er dann durchstartet. Aber ja, man kann natürlich auch Lotto spielen. Das ist genauso ein Versprechen.
Gut, ich nehme dann jetzt Bailey Zappi tatsächlich. Kam einfach aufs Feld, sah okay aus als Quarterback, keine Ahnung, ich glaube null dran, aber ganz ehrlich, nicht, weil ich jetzt glaube, dass er dafür Mac übernimmt, aber vielleicht hat er irgendwie mal echt eine Starterrolle in der NFL, wer weiß es schon und ja, ist super flex, dann komm, was soll's.
Ja, ich nehme Hassan Haskins Und einfach nur aus dem Grunde, der hat zumindest ein bisschen Draftkapital. Wenn Derrick Henry down geht, ja, dann wird er da sein und er wird wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre da sein. Ja. Also er hat jetzt erstmal seinen Rookie-Vertrag und Henry wird nicht jünger und wie gesagt, vielleicht fällt er mal aus und dann hat Haskins seinen Wert.
Ja. Verstanden. Was ist das jetzt? 308, oder? Ja, ist Tyquan. Ja. Tyquan Thornton, Deep Threat bei den Pats. Ich finde ihn ganz spannend, aber weiß, dass das ganz weit davon entfernt ist, impactful zu sein. Ich verstehe wahrscheinlich ein schlechter Pick aus Process-Sicht, warum einen Wide Receiver hier nehmen. Könnte man sie hier kritisieren. Ich finde, er hat ein bisschen mehr gezeigt als der ganze Rest bisher, deswegen nehme ich ihn.
Ja, ich finde, an dieser Stelle kann man kaum noch einen Pick kritisieren.
Ja,
Ich nehme Desmond Ridder. Mal gucken. Ja. Vielleicht bekommt er die Chance. Das
war die Alternative, ja.
Vielleicht bekommt er die Chance. Was soll man sagen?
Ja, absolut. Gut, dann komm. Was soll's? 34, James Mitchell. Die James Mitchell-Season ist da. Keine Ahnung, ich habe hier bei sonst auch keinem Guy mehr wirklich Hoffnung. Und ihr seht, ich habe ihn nicht früher genommen als das. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass der jetzt abreißen wird. Aber der ganze Rest, den man hier draften kann, ist auch echt einfach quatschig. Von dem her, ich will ihn jetzt als mein Guy hier noch in diesen Mock-Draft mit aufnehmen. Und dann kann ich das nochmal rausholen. Ich habe ihn an 34 jetzt genommen.
Ja. Ich nehme jetzt jemanden, also ich habe jetzt auch wieder eine Tonne Leute, die ich nehmen könnte und habe auch ein paar interessante Spieler noch, aber ich habe jetzt einen, den will ich auf jeden Fall hier nochmal drüber sprechen und deswegen, weil ich auch durchaus eine Perspektive für den Spieler sehe und ich nehme einen Tight End.
Oh, okay.
Tight End der Dallas Cowboys, Jake Ferguson. Ja. Und der gute Mann kam wie Kai aus der Kiste, völlig unerwartet und hat in den ersten Wochen durchaus Spielzeit gesehen, sah ganz ganz solide aus und Dalton Schultz ist verletzt oder beziehungsweise teils verletzt und kommt nicht richtig aufs Feld, ist auch glaube ich unglücklich mit seinem Franchise-Tag und den werden die glaube ich auch nach der Saison nicht weiter bezahlen, weil die Cowboys wirklich auch Cap-Probleme haben. Und dann kann es sehr gut sein, dass Jake Ferguson der Starter bei den Cowboys ist und sie ihm dann auch einfach die Starting-Rolle geben. Und der ist nicht teuer. Und wenn man den irgendwo vielleicht sogar noch vom Waiver bekommt, da habe ich ihn nämlich mehrfach bekommen. Und dann würde ich den einfach mal aufnehmen, beziehungsweise günstig für ihn traden, wenn möglich.
Ja. Ich schnapp mir jetzt als Mr. Irrelevant unseres Mock-Drafts einen Spieler, wo ich einfach auch nicht weiß, ob der nochmal in der NFL spielt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass der komplett in Vergessenheit geraten ist. John Metchie, Wide Receiver von den Texans. Klar, Leukämieerkrankung, keine Ahnung, was ist, aber im Prinzip hat er, glaube ich, schon, wenn ich das mit den anderen Kollegen vergleiche, die hier jetzt noch an Bord sind, das meiste Talent. Und vielleicht ist er auch einfach ein richtig, richtig guter Spieler und kann den Krebs hier besiegen und kommt zurück und wird uns alle überraschen. Wir werden alle sagen, ach Gott, wir haben John Metchie ganz vergessen. Das war ja jetzt eigentlich ein obvious Pick, den da zu nehmen, weil Zweitrunden Draftkapital, Alabama, solide gespielt. Ja. Deswegen John Metchie, um das Ding zuzumachen.
Ja, finde ich einen guten Pick. Ich habe den auch tatsächlich an 3.11 in meinem Board hier quasi. Finde ich auf jeden Fall auch richtig. Man kann ihn halt auf die IR setzen, wenn man jetzt größere IR-Spots hat und einfach hoffen und dem Spieler vor allen Dingen die Daumen drücken, ne?
Ja, definitiv. Gut, das war unser Rookie Redraft Mock. Muss sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man sieht so, natürlich gab auf jeden Fall größere Bewegungen. Manche waren mit viel Impact verbunden, wie zum Beispiel ein Chris Olave, der deutlich gestiegen ist, oder ein Sky Moore, der auf jeden Fall mal value-mäßig deutlich gefallen ist, auch wenn ich ihn relativ früh noch genommen habe und deswegen man das vielleicht an den Picks gar nicht so sehr ausmachen kann, aber der Value ist auf jeden Fall im Arsch, wenn man das mal mit, Juni 2022 vergleicht und jetzt im November.
Ja,
So läuft
definitiv.
das halt in Dynasty, ne? So läuft's.
Ja, was ich spannend zu sehen fand im Prinzip, dass die Klasse, die ja als sehr, sehr schlecht verschrien war, dennoch, und ich glaube, was richtig ist und war, eben nach den Top 10 wird's halt echt teilweise sehr, sehr grausig.
Ja.
Da ist im Prinzip, ja, wie wir eigentlich besprochen haben, kaum noch Second Round Value richtig auf dem Board. Ne,
Ja,
das ist schon verrückt. Also, ja, es gibt schon Spieler, für die du auch einen Second Rounder bezahlen musst und wirst, aber es ist wirklich schon schwierig und du gehst nicht confident raus und zahlst jetzt einen Second Rounder für einen dieser Spieler. Aber die Top 10 sind dennoch gut. Ne? Also das kann man schon sagen. Die haben schon auch soliden Dynasty Value produziert, die Picks. Und da wurde schon recht große Panikmache betrieben. Und du hast trotzdem noch echt gute Dynasty-Spieler bekommen.
absolut. Also es zeigt sich mal wieder, auch in einer schlechten Draft-Class haben wir wieder Studs dabei. Wir haben Spieler dabei, die einfach die Dynasty-Teams auf Jahre hinaus prägen und einfach auch die NFL auf Jahre hinaus prägen. Die kommen immer wieder durch den Draft und deswegen, auch wenn jetzt Leute sagen, ah, die 24er-Klasse sieht vielleicht schlecht aus oder so, seid da entspannt. Wenn ihr First-Round-Picks bekommen könnt in Deals, kauft die ein. Es ist nicht nur die 23er-Klasse oder die 21er-Klasse gut. Es sind dann auch diese Klassen, die schlecht sind, mit viel Talent gesegnet. First-Round-Picks sind und bleiben, glaube ich, der Weg, um eine Dynasty auch langfristig aufzubauen und immer wieder den Value anzusammeln.
Ja, das ist so. Vor allen Dingen gerade
Genau.
als Rebuilding-Team, ne? Wenn du
Ja,
musst, wenn
absolut.
du musst.
Wenn man sieht, wo Chris Olave, der sicher mit, klar, der hat jetzt auch den größten Sprung gemacht in Sachen Value, aber auch ein Breece Hall, ein Drake London, Kenneth Walker, Garrett Wilson, Chris Olave, wenn man sich die anschaut, wo die im Startup einfach vor der Saison gingen und jetzt gehen, das sind die Sprünge, die du machen kannst. Klar, kann auch sein, dass du in, ja, Sky Moore, Treylon Burks, weiß ich nicht, Jameson Williams, wenn man das so als First-Round-Picks nimmt und dann noch einen James Cook investiert hast, klar, die haben alle abgestunken, aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen, wenn man ein paar, gerade wenn man ein paar mehr Ligen spielt und ein paar bisschen streut, das ist einfach der beste, also sagen wir mal, Return on Invest, den du kriegen kannst in Dynasty, sind einfach Rookie-Picks, wenn du die genau jetzt in dieser aktuellen Phase kaufen kannst, wo einfach auch Contender die mal ein bisschen günstiger hergeben müssen, um sich die Championship zu sichern, dann kannst du da langfristig echt einen schönen Value rausziehen. Ist immer noch so. Und
Ja.
wird sich auch nie ändern.
Nee, wie gesagt, es ist ja auch einfach immer dieses Hit oder nicht, ne? Selbst also Treylon Burks oder sowas, Hit oder nicht, wir wissen es nicht, aber der Spieler hat ja im Prinzip kaum Wert verloren.
Ja.
Also du hast einen First Round Pick für ihn investiert, irgendwo zwischen
Ja.
1,2 und 1,6 vielleicht.
Ja,
Und
ja.
du bekommst halt heute wahrscheinlich immer noch einen First Round Pick zurück. Und das ist halt einfach
Ja.
das, ne? Und hast einen neuen Shot. Und das ist immer, du kommst halt aus solchen Aktien dann auch meistens noch relativ unbeschadet raus.
Ja.
Klar,
Ja.
wenn es Christian Watson oder Sky Moore sind, vielleicht nicht unbedingt, aber.
Ja,
So,
klar. Aber die nimmst du auch in der Regel dann halt nicht 1-0-4.
Nein.
Genau. Gut. So. Sehr schön. Haben wir uns mal wieder mit den Rookies beschäftigt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Phil.
Mir auch.
Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Vielleicht hören wir uns sogar am Wochenende wieder. Da müssen wir nochmal
Ja.
sprechen. Es gibt ja noch eine Menge Hörer-Trades im Backlog und so weiter und so fort. Ja, und wir haben beide sturmfrei.
Jawohl.
Deswegen. Sehen wir zwei Nerds so aus, als hätten wir andere Hobbys.
Nein, absolut nichts.
Nicht, wenn das Wetter so schlecht
Nee.
ist, zumindest. Genau, gut. Ja, Dynasty Season ist nach wie vor live. Es gibt keine Off-Season in Dynasty und schon gar nicht In-Season. Deswegen sind wir auch heiß, ein bisschen was zu machen.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Abend und wir hören uns.
Danke ebenso. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.